beim Sternentor. Die Aufnahme müssen wir jetzt gerade nochmal leider machen. Ne? Ja, leider hatte sich Thomas Rechner verabschiedet. Das passiert ja leider mal.
So, gänzlich.
Ja, aber so ist das leider. Kann man nichts machen. Ja, bevor wir anfangen, die traurige Nachricht. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen oder ja, durch andere mitbekommen. Cliff Simon ist gestorben. Der hat ja den Baal verkörpert, den Gott-Systemlord in Stargate. Ein Kate-Surf-Unfall war es, glaube ich. Ist leider nicht mehr unter uns.
Ja, so ist das halt. Aber seine Frau hat auch irgendwie, oder die Familie hat bei Twitter ja auch geschrieben, das war wohl. Er ist wenigstens bei etwas gestorben, was er geliebt hat.
Aber war, glaube ich, auch erst 55 oder so in der Dreh.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Nun aber wieder zu etwas Erfreulicherem. Eurem Feedback. Dort schrieb unser Stammhörer Seth Brundle: Hui, habe gerade auf einer alten Festplatte alle Folgen SG1, Atlantis und Universe gefunden. Hashtag Stargate, Hashtag Avi.
Sicherungsgucken. Ja, die bekannte Sicherheitsgefähr.
Genau. Dann wies uns der Akte X Podcast Lone Gunman Show darauf hin: Ja, die 90er waren ein wirklich gutes Jahrzehnt für kanadische Schauspieler, nicht wahr? Podcast Sternentor, ja. Und hatte dabei einen Tweet verlinkt von Nadine. Sie schrieb: Je mehr Folgen Akte X ich schaue, in Klammern aktuelle in Staffel 3, desto mehr Schauspieler sehe ich, die später alle mal bei Stargate mitgespielt haben. Sind ja, glaube ich.
Ja, die haben ja damals wirklich irgendwie alle. Viel.
Ja, 270, 250, irgend sowas in der Dreh. Dann noch gibt es einen neuen Podcast von The Companion, kennt ihr vielleicht auch. Und zwar heißt der Gators Gonna Raid mit Joseph Melosi, ist uns allen ja auch bekannt. Eine Folge ist, glaube ich, online. Ich habe noch nicht reingehört, aber muss ich auch noch machen. Auf Englisch natürlich. Und da geht es um Stargate-Episoden. Und ja, da werden verschiedene Favoriten bewertet, Charaktere, Space Battles, Weapons und so weiter.
Ja, neue Podcasts sind ja immer was Feines. Und jetzt auch mal von jemanden, der da hinter den Kulissen sitzt, ne? Also Joseph Melosi.
Lord Pixel T3D, unser Stammhörer, schrieb uns zur letzten veröffentlichten Folge, was, glaube ich, im ewigen Eis ist, falls wir nicht wieder im Zeitparadoxon gefangen sind. Ja, ich kann ihr gerade nicht einfach zuhören. Ich gucke einfach leicht verliebt zu ihr rüber, eine tolle Schauspielerin. Auch wenn die besprochene Folge etwas schwach war, ihr holt immer das Beste raus. Ja, vielen Dank dafür, ne?
Ich glaub, ja, das Bestmögliche halt, ne?
Stets bemüht. Und da hat er ein GIF noch von Amanda Tapping gepostet, ne? Wo drunter stand noch: I mean seriously, all these writers and they couldn't come up with anything better. Dann noch Feedback auch auf Twitter von dem User Pakra. Ich habe natürlich, jetzt verspreche ich mich, in der ersten Aufnahme war es fehlerfrei. Paklarouche Taonas, kommt ja in Stargate später auch noch vor, schrieb: Dass das Stargate wackelt, könnte auch daran liegen, dass auf jedem anderen Planeten das Stargate doch auf so einem Plateau steht. Auf der Erde gibt es das eben nicht. Ja, könnte eine Ursache sein, aber...
Irgendeinen Unterschied gibt es. Ne? Genau. Es könnte das Plateau sein mit irgendwelchen abgefederten, ich weiß auch immer, ja. Stoß. Oder halt das DHD.
Irgendwas, ja. Und macht immer Spaß, euch zuzuhören. Hoffe, wenn ihr irgendwann mit SG1 fertig seid, macht ihr mit SGA weiter, ja.
Ja, irgendwann in, was hatten wir vorhin ausgerechnet, 24 Folgen, sind 240 es Folgen.
Das dauert noch sehr lange.
Sind fast 5 Jahre, ne? Ja. Also ein bisschen vermutlich drüber.
Ja, also da braucht ihr noch gutes Sitzfleisch. Ja, und dann hat er auch noch was geschrieben bezüglich der Iris. Und das System der Iris ist ja so entworfen, dass sich nichts rematerialisiert und so auch der Vortex sich nicht bilden kann. Ja.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, ne, der Vortex kommt ja immer raus. Ne? Also solange das Gate aufgeht, hast du den Vortex und dann, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesprochen, wenn du drinnen eine Geschichte hast, also wenn das wirklich verbuddelt ist und der Event-Horizont selber irgendwie bedeckt ist, also das Erzeug drin ist, dann startet das Gate ja nicht, aber solange der frei ist, gibt's diesen Vortex und der reißt halt alles
ein.
Ins Nirvana, also da bringt eine Iris an der Stelle überhaupt nichts. Aber, ne, habe ich ja letzte Folge schon erzählt, wir haben ja irgendein Projekt bei uns auf der Arbeit, Iris Production, ne, kein Wunder, so ein hohen Verbrauch.
Da haben die ein Abo abgeschlossen, wahrscheinlich hier nach jeder Reise und dann wird ein neues bestellt. Mengenrabatt. Dann schrieb uns Anja noch, unsere Stammhörerin, ja, ich hatte mich in meinem Tweet etwas missverständlich ausgedrückt. Es ist mir aber erst gerade aufgefallen, als ihr den Tweet vorgelesen habt. Naja, ich höre euch also immer, wenn ihr erscheint, macht weiter so, mir gefällt's. Ne? Also, was hatte ich gesagt? Der Vorwurf der Stapelei, hiermit Freispruch.
Genau, Hochstapelei, ja.
Ja. Und dann schrieb sie noch, da hatte ich ja geantwortet, ja, ich weiß es nicht, jetzt bin ich selber verwirrt. Auf jeden Fall hat sie noch geschrieben, hallo ihr Lieben, ja, das war ich, die euch auf iTunes bewertet hat. Also alle bewertet auch dort. Es ist ein sehr schöner Podcast, natürlich höre ich den alle 2 Wochen und lege den nicht auf einen Stapel. Liebe Grüße, Anja, ja. Liebe Grüße zurück, wir glauben dir. So, dann noch etwas Schönes, was der Thomas an mich herangetragen hat. Ein Feedback, das ist genau das Neue. Feedback nur noch im Bett hören, man liegt dann so. Und zwar eine besondere Rückmeldung war das, ne? Von André Wolf, ja. Via Message in Facebook plus Foto. Dort hat er uns geschrieben, mit dem Junior seit einer Woche das erste Mal am Stargate schauen. Vaterfreude pur, er findet es mega spannend. Und ich schwelge in Erinnerung, wie ich in dem Alter war und das erste Mal geschaut habe. Freue mich, wenn wir in ein paar Monaten auf, Spoiler, Atlantis stoßen. Da wird er Augen machen. Ist mittlerweile mein 9. Rewatch in Sachen Stargate-Saga.
Ja, das ist schon eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge.
Puh, ne? Also ich habe jetzt, das ist mein 2. Rewatch, ja. Ne? Damals im Fernsehen halt, mit der Box, die ich mir geholt habe, dann natürlich.
Mit deiner Waschmaschine.
Genau, mit meiner Waschmaschine. Und jetzt halt für den Podcast das 2. Mal, aber 9, das schon.
Puh. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich 3 oder 4,5. Auf jeden Fall habe ich auch mal so lose, wo es noch im Fernsehen, okay, kommt jetzt wieder, aber halt vor ein paar Jahren, auch immer mal so ein paar Folgen gesehen. Aber so richtig gezielte Rewatches sind ja auch viele Staffeln selten. Also 9 auf keinen Fall, Respekt. Und weiterhin schrieb er, ihr habt einen super Podcast, freue mich, dass es jetzt schon 2 Projekte gibt. Ja, okay, es sind jetzt schon 3. Hatte vor ein paar Jahren auch die Idee, einen Stargate-Podcast, aber habe leider dann niemanden gefunden, mit dem er das zusammen machen konnte. Macht weiter so. Ja, und daraufhin haben wir ihn auch geschrieben, dass er gerne mal vorbeischauen kann, wenn bei einer Lieblingsfolge oder wo er eben mitmachen möchte, denn dann sind wir hier mal zu dritt. Ist doch auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind für Gäste ja eigentlich immer offen. Wir haben ja eigentlich schon mal wen an der Angel.
Genau.
Also noch nicht da, nein, aber
demnächst.
Das kommt noch.
Und ganz wichtig, er schrieb, wir dürfen das erwähnen, genau, was er uns an Feedback hier geschickt hat und dass man doch bitte seinen Sohn Jamie grüßen soll. Er würde sich da sehr freuen und deshalb machen wir das jetzt. Viele Grüße an dich, Jamie. Schön, dass du auch mit dabei bist bei Stargate und uns zuhörst.
Ja, ja, so züchtet man sich die nächste Generation.
Ja, ist doch super. Da muss auch immer was nachkommen. Ich glaube, jetzt können wir so langsam unauffällig anfangen zu erzählen, welche Folge uns denn heute anheimsteht. Keine Ahnung, ja. Wie heißt denn die Folge auf Englisch, Thomas?
There But For The Grace Of God. Erschienen am 12.05.99 in Deutschland.
Und jetzt muss ich scrollen, jetzt hat er mich überlistet. Originalausstrahlung am 20.02.98. Und dieser Ausspruch ist wohl von einem berühmten englischen Protestanten, einem Reformer namens John Bradford, 1510 bis 1555. Und das hat er wohl in seiner Gefangenschaft im Tower of London irgendwie gesagt. Näher gehe ich dann da nicht drauf ein. Ich verlinke das in den Shownotes, falls ich das beachte. Ja. Ach ja, im Deutschen der subtile Titel Die Invasion Teil 1.
Die auch mehr Sinn macht als der englische. Also
der sowieso holprig klingt, ne?
Ja, es hat auch überhaupt nichts mit eigentlichem Gott zu tun. Also ich weiß halt nicht, was dieser gute Mann da im Tower of London sich dabei gedacht hat. Ne? Vielleicht ist das jetzt etwas, was man unbedingt wissen müsste, sollte, könnte, aber keine Ahnung.
Zu Papier gebracht hat uns diese Folge David Kemper, ich hätte fast Klempner gesagt, seine erste Folge. In einer weiteren hat er auch mitgearbeitet, unter anderem 2 TNG-Folgen geschrieben, The Enemy und Peak Performance. Auch die Serie Nam, Dienst in Vietnam, habe ich noch nicht gesehen, steht auf meiner Liste. Da hat er 6 Folgen geschrieben, 5-mal Sequest, Voyager auch 1 Folge, 1-mal Outer Limits und Farscape auch viele Folgen. Ich glaube, es war sogar so damals, dass Farscape beendet wurde, weil Stargate aufkam und da musste man sich irgendwie entscheiden, budgetmäßig, und konnte da ja nur einer Sache den Vortritt gewähren und deshalb, ja, diesen Vorrang hat damals Stargate bekommen.
Ja, ist halt nicht nur so mit den, er ist ja auch der Producer von Stargate, Farscape und Sequest, ne, also von wegen, der hat ja wirklich alles da gemacht.
Weiß ich nicht, ob er dann da begeistert war, wo Farscape nicht mehr lief.
Wer weiß.
Thomas, wer ist denn heute in der Regie für uns?
In der Regie ist diesmal David Worry. Ich nehme an, es wird Worry heißen, nicht mit, nur ist ja ein Amerikaner, Worry Smith. Und der gute Mann hat gemacht 2-mal MacGyver, 36-mal kriegt der Moment auf diesem... Dem Laptop habe ich nicht so eine hohe Auflösung. 36-mal Krieg der Welten. Die Serie dazu. 11-mal SGS, 11 Folgen SG-1. Das ist halt die erste hier. Einmal SGA, 5-mal Andromeda, 1-mal Xena, 2-mal Outer Limits, 4-mal Mission Erde und noch viel, viel mehr.
Und zur Quote beim letzten Mal Übermenschen. Tin Man im Original waren es 1,84 Millionen Zuschauer. 15,1% und heute satte 2,17 Millionen Zuschauer, was 20,1% sind. Und ich stelle es einfach in den Raum. Ich sag mal, das ist die bisherige Rekordquote von Stargate. Kann mich aber auch irren, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Ne?
Ja, also das ist schon eine ganze Ecke. Wir sind im Stargate-Raum auf einem anderen Planeten. Wird auch gleich erwähnt. Der heißt P3R233. Das hat uns vorhin schon gewundert, so von wegen, warum ist es nicht P3X? Normalerweise ist es immer P3X irgendwas, aber macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Also P3X und dann drei Zahlen, hieß ja, es gäbe insgesamt nur 1000 Adressen, aber es gibt ja viel, viel mehr. In dem Fall
dann auch,
ich glaube
auch,
ja, ich glaube, in diesem Fall ist wirklich das erste Mal, dass wir dieses P3R haben. Das Team kommt durch das Sterntor, man hat einen relativ dunklen Raum, ist so ein bisschen auch so wie in der letzten Folge, ja, eher so Fabrikhalle irgendwie so, keine Ahnung, man sieht so Art Tesla-Spulen-mäßig irgendwelche Geschichten. Das Team macht ihre Taschenlampen an und O'Neill begrüßt sie alle, ne? Er hat ja schon mal in der letzten Folge, glaube ich, war das, ne, wo er dann den Flugkapitän gemacht hat und hier sagt dann Good Morning Campers und vielleicht eine Anspielung auf Good Morning Vietnam oder so, ich weiß es nicht. Danny läuft mit einer Videokamera da rum und das ist auch interessant, weil das machen sie sonst eher selten.
Ja.
Vor allen Dingen hier an der Stelle, die haben kein Map vorgeschickt. Ne, dass wir kommen gleich noch darauf, dass das total gefährlich sein kann. Ne,
so
in diesem Fall. Man hat vorher wohl nicht den Planeten untersucht, sondern einfach nur, ja, hier Daniel, Melb ist in der Reparatur, keine Ahnung, hier hast du meine Kamera, nimm nochmal alles auf.
Das wird und, schon.
Wenn irgendwas Gefährliches in der Luft ist oder sowas.
Nimm's dann, auf.
Ja, ja, dann schickt uns nur eine Nachricht, ein krepiert jämmerlich.
Ja.
Tiak stellt fest, dass da durch Geholt-Waffen wohl Beschädigungen sind, glaubt aber nicht, dass das aktuell, also in letzter Zeit passiert ist. Und Daniel findet, sagt noch, hey, hier keine Leichen oder ähnliches. Und Carter schaut sich irgendwelche Gerätschaften an und fragt dann Daniel, ob er irgendwelche von diesen Symbolen erkennt. Und Daniel sagt, nö, das ist definitiv Alien, also ne, weder geholt noch menschlich, irgendwie, keine Ahnung, könnte er nicht zu sagen. Daniel, jetzt so ein kurzer Schwenk, man sieht so, das ist ein bisschen wie Found-Footage-mäßig, ne, man sieht dann durch Daniels Video Kamera, was er so alles aufnimmt. Ne? Dann kommt so ein Spruch, der so ein bisschen hier an, wie hieß das Ding doch gleich, nicht Wer wird Millionär? Der Preis ist heiß, ne? Ja. Was könnte denn hinter Tor Nummer 2 sein, fragt er dann. Und O'Neill sagt dann Carter und ihm, ihr guckt doch da mal nach, während Tialk und er dann den Ante-Raum halt untersuchen. Und Tiak wird gefragt, ja, hier, kennst du davon irgendwas? Hast du sowas schon mal nicht gesehen? Hast du sowas schon mal gesehen? Weil er hat hier so ein Symbol, so eine Art Standarte gefunden, was so ein Symbol zeigt. Und Tiak sagt, oh, wir müssen hier dringend weg. Das sei wohl das Symbol von Koroshni und das stellen wohl Jufur Ult auf, damit man weiß, dass dieser Planet wohl verseucht ist, dass da haben Gur-Ult Destroyers wohl den Planeten zerstört und contaminated, also vermutlich radioaktiv oder irgendwie sowas. Und die ganze Oberfläche würde wohl, achso, er sagt ja, die ganze Oberfläche wäre wohl radioaktiv. Und dementsprechend sollte man sich hier schleunigst vom Acker machen. Wir haben einen Szenenwechsel. Wir sind in einem hier Artefakt-Room genannt und Daniel und Carter kommen da rein, schauen sich um und ist so labormäßig. So, man sieht so einen Tisch, da liegen so Gerätschaften drauf rum und Daniel schaut die sich ein bisschen eher an. Und sagt dann, ja, hier eine tokanesische Maske und hier wären Claycone aus Lagash und Lagash ist eine sumerische Stadt in Südmesopotamien, ne, mit Keilschrift drauf und man hört von draußen O'Neill halt rufen, ne, Abmarsch hier, Carter, Daniel und Carter, ne, er kommt halt näher, hier, wir haben den Souvenirshop gefunden. Ja, aber O'Neill geht da gar nicht drauf ein, komm, Abmarsch. Daniel, natürlich wie immer, ne, von wegen Gefahren verachtend, das war auch so ein Nerd, ne, also der ist ja nicht so der Mutige, sondern der ist einfach nur so, oh Gott, das haben wir in der Ernest-Folge, ja, weißt du, wo er da das ganze Ding droht, in die Tiefe zu stürzen.
Wir müssen hier bleiben. Ich muss doch filmen.
Ja, interessant ist, dass Daniel ja sagt, dass das menschliche Artefakte seien, ne, tokanesische Maske, Lagash und sowas.
Ja.
Und das ist halt sehr, sehr interessant, weil man sagte ja gerade noch, von wegen, das wäre ein total Alien-Place, also wäre keine Gua'uld gewesen. Also was jetzt hier irgendwelche menschlichen Artefakte machen, wie die da hinkommen, Es ist ja kein Goa'uld-Planet, ne? Ja. Wo dann Leute von der Erde, also keine Ahnung. Aber O'Neill, ne? Let's go, let's go. Daniel fängt dann an, hier Artefakte von dem Tisch einfach runterzunehmen und in seinen Rucksack zu stopfen. Ja, dann hat er auch so ein komisches, metallisches, blau-rotes Teil und das fasst er dann an und dann geht dann in so einem Steinrahmen geht dann irgendwas, ja, Spiegelartiges sieht es fast so aus, an. Der guckt sich das an, er sieht sein eigenes Spiegelbild, aber nicht, er winkt dann auch so ein bisschen, aber es passiert wenig. Ne, O'Neill ruft draußen nochmal und Daniel kann es aber nicht lassen. Er packt den Spiegel an und dann kommt so ein Licht, ein Electrical Discharge. Und ja, das Licht verändert sich so ein bisschen im Raum und Daniel schaut sich seine Hand an. Es ist aber ansonsten irgendwie alles beim Alten und dann haben wir einen Szenenwechsel. Daniel kommt in den Vorraum gelaufen und er ruft dann nach den Leuten, hier, ich bräuchte noch eine zusätzliche Hand. Da haben wir so ein Teil, was mit müsste, das ist aber zu schwer. Und er sieht aber niemanden und dann Jack, Sam, Tiag, ne, aber das Stargate ist aus, war es ja vorher auch, ne, ja. Also, ne, und dann sagt er, oh, I really hate when this happens. Das heißt also, Daniel, passiert das häufiger, dass er mal irgendwo zurückgelassen
wird. Das ist möglich, ne, der träumt dann, filmt da irgendeinen Planeten und der Rest ist schon 5 Kilometer weiter.
Ja, und dann wechseln wir in den Gate Room. Ne, Daniel fängt an, auf dem DHD halt die Erde anzuwählen.
Ja.
Und dann,
ja. Genau, ja, er wählt die Erde an und dann gibt's den Szenenwechsel. Er tritt dann von der Rampe auf die Erde, ist er angekommen im Stargate Center und man hört eine Stimme so, ja, schließen Sie die Iris. Der guckt ganz komisch, okay, die ja, Iris-Blende wird hinter ihm geschlossen und vor ihm steht ein großer Haufen Soldaten, auch mit angezogener Waffe hier direkt auf ihn gerichtet und der weiß überhaupt nicht, was da jetzt los ist. Der Sergeant da meint zu ihm, ja, hier Hände über den Kopf, sonst eröffnen wir das Feuer. Ja, der macht es dann auch, also nicht das Feuer eröffnen, ne? Ja,
ja, wobei Daniel stirbt ja häufiger, genau. Also so ist es ja nun nicht.
Wäre auch möglich. Also er hebt die Hände und soll sich identifizieren. Ich hätte fast hier ne, desinfizieren gesagt. Sagt, ja, hier, ich bin Daniel Jackson von SG-1. Diese Tür da öffnet sich, diese Stahltür und Hammond kommt hinein. Aber sieht ein bisschen anders aus wie sonst. Also nicht diese normale Uniform, sondern so eine Kampfuniform hat er jetzt an. Und Daniel sagt zu ihm, ja, hier, General, worum geht's hier überhaupt? Und der Hammond ganz verdutzt so, hä, General? Sehen Sie irgendwo auf meiner Uniform Sterne? Ja, der Sergeant sagt nochmal hier, der behauptet, er ist irgendwie einer von SG-1. Daniel immer noch verwirrt, Colonel? Und der Hammond dann, ja, wie kamen Sie ja an diese Fernbedienung, also diesen, hat er den Code wahrscheinlich da geschickt. Derweilen wird dann Daniel gefesselt von diesem Sergeant, Hände hinterm Rücken natürlich. Der fragt, wovon redet ihr hier überhaupt, der Daniel? Und dann hören wir wieder so eine Stimme hier, unbefugter Traveler. Hammond fragt auch noch.
Ist auch geil, ne? So von wegen, es ist mal nicht der Chevron-Guy. Das ist ja immer Walter Harriman, der das sagt, ne? Im Normalfall steht dann immer im Transcript.
Hammond nochmal so, wer zum Teufel sind sie überhaupt? Und ja, der Daniel immer noch sehr verwirrt und erinnert irgendwie an ein Spiegeluniversum oder ähnlichem und dann haben wir den Vorspann.
Ja, wir sind in einer kurzen Szene, ein Abstecher in die Infirmary. Diesmal ist ein anderer Doktor da, also weder unseren Inkompetenten noch unsere beliebte Dame. Ja. Nein, wir sehen einen Doktor, der eine Spritze aufzieht und Daniel wird unter Proteste halt da reingeschoben, reingezogen und Daniel, ja, ich bin Daniel Jackson, SG-1, ich muss Jack O'Neill sehen, fragt Sam Carter, come on. Und ja, sie drücken ihn auf ein Bett und also eigentlich auf diese Bahre, weil sie steht vor einem MRT. Interessanterweise, das fiel mir vorhin beim Durchlauf gar nicht ein, sie haben ihm ja hinter dem Rücken seine Hände gemacht, wie er denn die jetzt auf die Vorderseite gekriegt hat, weiß ich nicht. Weißt du, da muss ja deine Schultergelenke auskugeln, damit er das mal...
Magie.
Ah, ja, auf jeden Fall halten sie ihn da fest und er sagt, ich bin kein Goa'uld und wo ist Dr. Fraser und gib mir das nicht. Und dann kriegt er da doch die Spritze und ich bin Daniel Jackson, ich muss Colonel Jack O'Neill sehen. Und dann kommt dann die Frage, sie meinen General O'Neill? Und kurz bevor Daniel dann ausgenockt ist durch die Drogen, die er da gekriegt hat, sieht er so verschwommen Catherine, die dann in die Infirmary kommt. Und dann ist ein Szenenwechsel.
Der Bildschirm wird weiß, man sieht ihn so auf dem Bauch liegen, den Daniel. Langsam öffnet er die Augen und setzt sich erstmal so auf. Und er ist wohl in einer Zelle. Er versucht irgendwie auch die Tür zu öffnen. Das klappt erstaunlicherweise nicht. Ne? Hätte ja sein können. Und
haben wir bestimmt vergessen.
Ja, genau. Einfach offen lassen. Er redet da so ein bisschen im Raum umher. So hier, hallo, ich muss mit irgendwem sprechen. Hämmert auch gegen die Tür und tritt dann auch dagegen. Aber tut sich jetzt nichts und winkt nochmal mit seiner verletzten Hand, glaube ich, Richtung Kamera. Dann öffnet eine Wache die Tür und Catherine Langford tritt ein. Eine alte Bekannte, die fragt auch sogleich, ja, hier, sie kennen mich? Und Daniel dann, ja, na klar, hier, du kennst mich nicht. Und sie so, ja, Dr. Daniel Jackson hier, Linguist, altägyptischer Historiker, für seine, was war es, schrägen Theorien oder so, Forschung bekannt.
Ja, vor allem interessant, dass sie schräge Theorien sagt, ne? Weil sie haben ja mittlerweile rausgefunden, dass das Stargate ein Stargate ist. Also so schräg können sie gar nicht sein. Ich muss kurz noch einhaken. Der Marine, der da in den Raum gekommen ist, ist Stuart O'Connell. Der hat 2 Folgen Akte X gemacht, 1 Folge Outer Limits. Ist tritt noch ein 2. Mal in SG-1 auf und ist 2-mal in Andromeda zu sehen.
Und Daniel nochmal weiter. Nee, Catherine, ja. Im Moment interessiert mich hier nur, wie sie überhaupt hier durch mein Stargate gekommen sind. Also
durch ihr Stargate,
ja, vor allem. Property of Catherine Langford.
Hat sie vermutlich angeleckt.
Genau. Jetzt meins. Kriegt's keiner. Meins, zack. Ja, und Daniel dann, ihr Stargate? Was zum Teufel ist hier los? Catherine möchte eben, dass sie als Dr. Langford angesprochen wird und ja, sie haben hier irgendwie ein Code-Gerät gehabt hier mit dem SG-1-Code und wo haben sie das überhaupt her? Merkwürdig. Denn wie habe ich das wohl geschafft? Ich verließ das Stargate-Kommando heute vor ein paar Stunden und war auf dieser Mission hier auf P3R233 und die Catherine, ja, wovon reden sie überhaupt? Also, sie waren noch nie hier in der Einrichtung. Daniel, ich habe doch rausgefunden, wie man überhaupt das Stargate bedient. Also, sie rekrutierten mich doch und ich habe hier die Kartusche übersetzt, die in Gizeh gefunden wurde. Und ja, er erzählt dann hier die Mission da in Abydos und so weiter. Und die Kästchen so, nicht, was mich betrifft. Und Daniel immer noch hier, wird da fast wahnsinnig so, was? Und die Catherine meint, hier, ich habe das Team beaufsichtigt, eben auch in Gizeh diese Kartusche übersetzt. Sagt dann noch, okay, ich habe Bezug hier auf deine Arbeit irgendwie ab und an genommen, aber wir haben das selber gemacht. Ja, irgendwie hatte man Daniel wohl auch angeboten, sich da anzuschließen, aber er sagte wohl nein und das wundert den Daniel und Catherine führt nochmal aus, ja, sie waren ziemlich unhöflich. Ja, okay.
Das kennt man von ihm ja auch überhaupt nicht, ne? Er ist ja normalerweise
so eher der. MRT hätte ergeben, er wäre kein Gua'uld und er wolle jetzt Captain Carter sprechen und Catherine verwundert Samantha Carter und aber sie sei irgendwie auch nicht beim Militär, sondern eine Ärztin für Astrophysik.
Ja, Doktorin. Ärztin Doktorin ist ja wirklich der medizinische. Ja.
Und hätte da gerade aber ganz viel wichtige Sachen gerade zu tun und er fragt doch mal, ob der Daniel eine Erklärung für diese ganze Sache hier habe. Gott, nein, Catherine, ich meine Dr. Langford, nein, das ergibt alles keinen Sinn. Ich kenne sie hier, ich gehöre hierher, sie tun es nicht. Und die Catherine, ja, wie bitte? Und ja, er führt es zu Ende hier. Sie waren schon längst im Ruhestand. Irgendwie die Air Force, da mussten sie in Ruhestand gehen oder sie sollten zu Hause bleiben und auch ein glückliches Leben führen mit ihrem Ernest. Und so, sie was? Ja, hier der Mann, den sie 1945 heiraten sollten. Ah, Catherine, herrje, Mann, er kann es immer noch nicht fassen, was hier überhaupt los ist. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
Ja, wir sind in General O'Neills Office. Colonel Hammond kommt dann rein und spricht ihn an. Ja, wir haben 50% der Liste zur Beta-Site geschafft. Voyager is still on route. Das ist wohl ein Codename, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Catherine kommt dann rein und ja, hier, Jack, du solltest mal den jungen Mann treffen, der da durch das Gate gekommen ist. Und ja, und warum denn überhaupt? Und er weiß Dinge. O'Neill verlässt damit Catherine den Raum, der Hammond bleibt zurück. Wir wechseln in den Briefingraum und Daniel steht an einem Tisch. Eine Wache, Daniel schaut auf, als Jack reinkommt und sagt dann auch Jack. Und der kennt ihn halt natürlich überhaupt nicht. Ja, sie hätten im Moment eine Situation und er wüsste nicht, wer er ist, aber Dr. Langford hätte gesagt, man könnte ihnen helfen. Ja, Daniel versucht es dann halt nochmal und sagt noch, hier, vor ein paar Stunden bin ich hier los und da war alles irgendwie noch anders. Und also alle waren gleich, aber irgendwie doch irgendwie anders. Und ja, und O'Neill wischt das irgendwie beiseite. Ne? Was können Sie mir über die Gua'uld erzählen? Und sagen Sie mir, was Sie wissen. Und Daniel geht auch überhaupt nicht drauf ein. Ne? Nee. Ja, hier, soweit das mich betrifft, kennen wir uns beide doch. Also du wüsstest doch alles, was was ich auch weiß. Also der steht da wirklich total auf dem Schlauch. Er sieht ja, dass alles anders ist. Also die werden ja wohl kaum irgendwie eine Überraschungsparty für ihn veranstalten. Jeder verkleidet sich. Also dass da irgendwas nicht richtig ist. Also für einen Typen, der wirklich so an so Präastronautik und ähnliche Geschichten glaubt, ist sein Horizont irgendwie dann doch sehr, sehr begrenzt, was das angeht. Ne? Ah, Daniel versucht es nochmal. Ja, ich bin auch Mitglied von SG1 mit Kamenta, mit dir, Samantha Carter und T'Alk. Na, wo ist denn T'Alk überhaupt? Und da O'Neill schon direkt abgehängt. Nee, hier schafft den raus. Catherine schreitet aber so ein bisschen ein, sagt dann, wie kommt er durch das Gate? Ne? Woher weiß er die Dinge? Und Daniel dann nochmal versucht es dann halt mit Wissen, dass er auch über Jack hat und sagt dann, hey, sind sie wirklich nach Abydos gegangen? Also bist du? Ich glaube, die werden sich auch in Dutzend Deutschen duzen. Ja. Also er, oder ich weiß es nicht, ob er irgendwann wechselt, nachdem er feststellt, dass das nicht sein Jack ist oder sowas. Ne? Also bist du, bist sie? Ja. You ist es halt im Englischen mit der Bombe halt nach Abydos gegangen. Und ihr dann, hey, woher weißt du das? Und ja, du wolltest doch Selbstmord begehen. Also du warst dazu bereit, Selbstmord zu begehen, weil dein Sohn kürzlich gestorben ist. Ne? Der hat sich mit deiner eigenen Waffe erschossen. Catherine winkt dann ab und sagt, ich habe ihm nichts erzählt. Ne? Und denn ihr dann, ja, seid ihr auch nach Chulak gegangen und an der Stelle kommt etwas, das wäre besser gewesen, hätten sie noch ein kleines Wortchen reingesetzt. Ja. Catherine fragt nämlich, what is Chulak? Und das wäre ja eigentlich eine Anspielung auf T'Alk. Der hat ja früher auch mal, what is a, ne? Ja, what is a genau. Chulak wäre viel lustiger gewesen.
Das wäre echt besser gewesen, ja.
Denn ihr erklärt dann, das wäre wohl die Jaffa Homeworld, wobei sie das ja nicht ist. Ne? Wir wissen ja aus der Hathor-Folge, dass ja jeder Jaffa werden kann, da, solange du menschlich bist. Wobei das funktioniert ja auch bei nichtmenschlichen Dingen. Die haben
später
ja
früher, erfahren wir das, ja.
Ne, und das ist vermutlich das Ausbildungszentrum der Jafar und vor allen Dingen nicht aller Jafar. Das wird die Apophis-Ausbildungswelt sein. Also warum sollten die irgendwie gemeinsam lernen?
Dass da jeder so eine Art Homebase-Planet hat, wo er die Truppen hat
und
so
weiter. Ja. Catherine erkundigt sich auf jeden Fall, hey, wirst du die Symbole? Und Daniel zeichnet die dann auf. Und ja, Daniel stellt dann fest, ja, aber wenn ihr nie auf Chulak wart, dann habt ihr auch noch nie T'Alk getroffen. Und O'Neill wieder, hier so dieses typische Wortwitz, T'Alk? Nee, T'Alk. Ja, Carter kommt dann auch dann da irgendwie dazu, sieht aber ein bisschen anders aus. Ne? Sie trägt zivile Kleidung, langes Haar und ja, Daniel dann Sam und Carter, wer ist denn das? Und Catherine stellt ihn dann vor als Dr. Jackson und Daniel sieht dann auch ein, dass sie ihn natürlich auch nicht kennt, ne, und sagt dann auch of course. Das hier ist der junge Mann, der durch das Sternentor gekommen ist mit dem Remote-Code von SG1. Und ihr kümmert sich aber nicht mehr um diese Vorstellungsrunde und fragt dann, hey, Report Doctor. Und Carter sagt dann, hey, hier, wir haben Washington und Philadelphia verloren. Sir. Wobei interessant, dass sie ihn Sir nennt, in doppelter Bedeutung, weil er ist ja, sie ist ja Zivilistin. Ja, das heißt, sie müsste niemanden hören und wir kommen ja auch später dazu, warum das in dem Fall doppelt schwachsinnig ist. Daniel dann, hä, wie verloren? Ne? Also Daniel hat vielleicht auch schon mal Städte in seine Hosentasche verloren oder so.
Die Bielefeld-Verschwörung.
Ja, genau. Und dann sagt O'Neill, hier, zeigt ihm das und dann kleiner Szenenwechsel.
Dann gehen wir unsere kleine Stahlwendeltreppe hinunter. Ich sag einfach, es ist Stahl. In dem Hintergrund sehen wir jetzt nicht die bekannten SGC-Buchstaben, was ja für Stargate Center steht, sondern SGA. Also ein Mini-Spoiler. Vielleicht auf Atlantis. Ihr habt es hier zuerst gehört, ne? Wieder direkt geclaimed für uns. Also alles ist hier etwas anders. Und da gehen sie alle jetzt in den Kontrollraum ohne Jack. Und man gibt da wohl jetzt diese Koordinaten ein, die man eben erhalten hat. Ja, Catherine zeigt da auf eine Karte.
Hä, was? Nein, du hast eine Szene übersprungen, glaube ich.
Okay, also bei mir geht's.
Also, achso, nee, well, doch, we're locking on the coordinates. Ja, achso, ja, okay. Ja,
genau, da sind so überall rote Punkte. Alles ist da verwüstet wohl. Städte, Gebiete. Ansagt er noch hier, Dr. Carter, da kommt noch ein Bericht. Und da ist wohl der Fernseher an. Interessanterweise ist der Fernseher auf einem Computerbildschirm an. Also.
Ja, warum sollten die jetzt auch irgendwelche Fernseher da rumstehen? Was sind militärische Einrichtungen?
Ja, kann ja sein. In der Pause. Da sagt der Nachrichtensprecher hier irgendwie, alle Bemühungen des Militärs, die Alienschiffe anzugreifen, waren eben erfolglos. Da hat das alles nichts gebracht. Ja, denn ja so, die Gua'uld. Und Carter bestätigt das ja, dass die Schiffe erschienen hier wohl vor ein paar Tage. Ja, schaltet nochmal auf den größeren Bildschirm. Ja, der Reporter dann weiter hier, wie in Asien, Europa und Afrika, haben sie da wohl systematisch alle Zeichen der Zivilisation vernichtet oder befinden sich dabei, das zu tun. An der Ostküste bewegen die sich da wohl mit erschreckender Geschwindigkeit nach Westen. Und ja, man habe wohl auch Kommunikationsversuche da gehabt, aber das sei keine Reaktion seitens der Aliens erfolgt. Die haben wohl auch hier eine Zerstörungswelle unaufhaltsame hinterlassen und auch keine Überlebenden. Und die Kamera geht dann auf Daniel, der dann etwas überrascht und verängstigt aussieht.
Der Nachrichtensprecher an dieser Stelle ist Michael Kupsa. Der hat mitgespielt 3-mal Van Helsing in der Serie, 2-mal in Arrow, 1-mal Supernatural, 11-mal Fringe, er taucht sogar in Watchmen auf, 2-mal Eureka, Fantastic Four, 3-mal als Stimme bei Dragon Ball Z, 3 Auftritte in SG-1, 1-mal bei X-Factor, 1-mal bei 7 Days, 4-mal Outer Limits und 1-mal Akte X. Und zu diesen Red Dots auf der Karte, das ist auch so ein bisschen merkwürdig, weil es sind halt keine Punkte, weil das sind ja auch stellenweise Bereiche. Also wegen Verhältnis, ne? Wie nennt man das bei einer Karte? 1-10 ist das, genau, Maßstab, ja. So von wegen, also das sind schon dicke Punkte, also das ist nicht nur einzelne Städte, das sind wohl eher Regionen oder Großräume, die da ausgelöscht worden sind. Wir sind immer noch im Briefing, also wir sind wieder im Briefingraum und Daniel läuft auf und ab und ja, er kommt sich irgendwie als das Opfer des größten Practical Jokes ever vor und Catherine untersucht derweil den ganzen Krempel, den Daniel da auf dem Planeten mitgenommen hat und fragt dann, ja, kommt alles von dem Planeten? Ja, bis auf die Pistole und die Granaten hat er das alles in diesem Labor gefunden. Ja, da war auch so ein Spiegel, ne, berichtet er dann davon. Dieser Spiegel erinnert auch so ein bisschen an Star Trek, ne, mit dem der Wächter der Ewigkeit, ne, das ist auch so Ring und ja, er sagt dann, könnte man da Quader gewesen sein und ja, Jack hat mich angerufen, also hat gerufen und er hätte den Mirror berührt und dann, ja, was dann passiert, fragt Catherine, er so, keine Ahnung und ja, Daniel dann, ja, keine Ahnung, ich habe erst zuerst das Ding berührt, er zeigt auf diese Fernbedienung, dieses blau-rote Ding da, dieses metallische. Und er hätte ein Geräusch gehört und dann hätte er halt dieses Wabern, dieses Schimmern im Spiegel gemerkt. Ja, Catherine dann, ja, es könnte eine Remote Control sein und Daniel berichtet dann weiter, ne, mit diesem elektrischen Schock. Und dass er dann losgewandert sei, um Jack, Sam und Tiag zu finden und Catherine erkundigt sich nochmal nach Tiag, weil, ne, der Jafar. Ja, keine Ahnung, sie waren halt nicht mehr da und dann dachte ich mir, sie haben vielleicht, ne, vor allem sagt er, I figured that maybe... Wenn er sich vorhin beschwert, dass ihm das schon wieder passiert. Na, er hat dann die Erde angewählt und keine Ahnung. What the hell are you doing down there, sagt er dann, als er am Fenster steht und unten sieht, dass die da vom Gate die Bombe hochfahren. Also das übliche O'Neill-Move mit einem L, ne, Bombe. Ja, man hört den Airman over PK, ne, Chevron 1 encoded. Immer noch kein Chevron-Guy und... Wir wechseln in den Kontrollraum.
Carter meint nochmal hier irgendwie, man müsse nochmal diese Genesis-Liste durchgehen hier bezüglich des Betas-Gelände. Und die dann, ja, ich denke, zuerst sollten wir irgendwie versuchen, den Angriff zu stoppen. Daniel erkundigt sich, was Genesis-Liste, Beta-Ebene, was meinen Sie? Eine Stimme dann hier, Chevron 4 verschlüsselt, also das im Hintergrund geschieht das alles. Und Kessel meint, ja, hier, wir evakuieren hier gerade die wichtigen Leute, also Politiker, Wissenschaftler und Ärzte, auf einen anderen Planeten. Ein Mann sagte noch hier, wir beginnen mit einer symmetrischen Vergrößerung von 85%, was auch immer das heißen mag, keine Ahnung. Daniel dann, okay, sie schickt jetzt hier eine Atomwaffe nach Shulak? Und diese, ja, haben sie ein Problem damit? Die Jafar sind nicht unser Feind, sagt Daniel, sondern nur Sklaven. Und Neil weiter, ja, hier versuchen Sie doch mal zu begreifen, was hier überhaupt vor sich geht. Wir schätzen die Zahl der Toten auf der Erde auf 1,5 Milliarden. Stimme, Chevron 6 verlobt. Sehr gut.
Ja, engaged halt. Das hatten wir ja schon.
Oh mein Gott. Also, das Chevron verlobt sich. Ja, und Neil sagt dann, wer glauben Sie hier, fliegt diese Schiffe und versucht hier unsere Welt zu sprengen? Nennen Sie mir einen guten Grund, warum wir nicht... Ja, Antworten zurückschlagen sollten. Chevron 7 ist derweil versiegelt und Daniel, ja, sie haben keine Wahl wohl. Und Jack rollt mit den Augen so. Schicken Sie die Bombe. Davis, fahren Sie mit dem Einsatz fort. Wir sehen, wie die Bombe dann nun in dieses Tor Stargate geschoben wird. Die Iris-Blende wird geschlossen. Ja, O'Neill meint, man solle mit der Auswertung dann irgendwie fortfahren, wenn man bereit sei. Und Daniel weist nochmal darauf hin, hier unschuldiger Gur-Ult-Planet, unschuldige Menschen und ist da immer noch schockiert. Aber O'Neill will das irgendwie alles nicht so hören. Und hier, wenn er keine brauchbaren Infos mehr für uns hat, sperrt ihn halt weg, dreht sich dann auch um und geht. Daniel nochmal hier, das ist verrückt, das ist nicht wahr. Es ist möglich, dass das Stargate eine Fehlfunktion hatte oder durchgedrehte Version einer Erde. Wo bin ich hier überhaupt? Nach dem Motto, Carter schaltet sich jetzt auch ein hier, nee, ich bezweifle das Stargate benutzt die Raumzeit, um ein Wurmloch zu erzeugen, das uns erlaubt, eben über große Entfernungen zu reisen, aber es bringt sie eben nicht in eine andere Realität, also das muss da irgendwie andere Gründe haben und Daniel fragt auch nochmal nach, andere Realität, alternative Realität. Es geht dann um diese Theorie, ne? Hier, Carter sagt es auch. Im Grunde genommen haben Wissenschaftler die Theorie aufgestellt, dass es eben unendlich viele Dimensionen gibt und da auch jeweils völlig andere Möglichkeiten der Realität vorhanden sein könnten. Ja, Daniel sagt nochmal, okay, ich dachte, das ist eher so eine Art Theorie, aber dass es jetzt tatsächlich so ist, ja, eine parallele Ebene, würde das nicht irgendwie erklären, warum hier alles gleich und doch anders ist, fragt er. Ja, und die Carter, okay, die Theorie ist eben das mit dieser unendlichen Anzahl von alternativen Realitäten und einige könnten sich dann halt auch sehr unterscheiden, aber andere seien fast identisch, könnte hier ja auch vielleicht sein und ja, das sagt der Daniel auch. Aber Carter sagt auch nochmal, ja, aber hier irgendwie, ich glaube nicht, dass das Stargate damit etwas zu tun hat, also das wird wohl nicht dadurch verursacht. Okay, hat sie eben auch gesagt. Jetzt nochmal. Catherine kommt dann auf die Idee, vielleicht hat es ja mit diesem Spiegel, den sie entdeckt haben, zu tun, hier auf P3R233. Auch vielleicht mit dem Naquada da irgendwie. Daniel meint, okay, ja, es könnte vielleicht sein, als ich den berührt habe oder so. Die Carter erkundigt sich nochmal nach dem Planeten, also hat sie wohl schon mal gehört und in der Richtung fragt der Daniel auch nach hier, ne? Waren sie schon mal da? Das bejaht sie auch. Und jetzt sagt der Davis wieder was, was super übersetzt wurde bei mir hier. Weltuntergangsaktivierung.
Ja, Off-World Activation.
Ah, ja, herrlich.
Das ist aber auch geil, ne? So wegen, das ist hier wieder so, ne? Die Iris wird geschlossen, ja. Und erst dann kommt die Aktivierung. Ja. Ja, was man an dieser Stelle noch sagen muss, dass die Idee, da eine Bombe nach Tulak zu schicken, natürlich totaler Mumpitz ist.
Ja.
Na, was soll das? Also, ja, du hast schon mehrere Raumschiffe der Gur-Ult im Orbit, die brauchen keinen Nachschub von Tulak. Also, wenn du jetzt die Gelegenheit hast und nicht mehr viel Zeit hast, um Leute zu evakuieren, dann nutze ich doch nicht, dann mache ich da nicht noch irgendwelchen extravaganten Hupi-Fluppi
nebenher. Das ist vertane Zeit irgendwie.
Es ist... Ja. Aber das machen sie öfter, da kommen wir nämlich gleich auch nochmal zu.
Carter sagt, hier schließen Sie die Stahltüren und halten Sie die Iris versiegelt. Man empfängt auch nun eine Übertragung, verschlüsselt wohl von der Air Force One. Vielleicht,
ja, das sagt ein weiblicher Techniker, das ist Lara Sadiq. Hat mitgespielt 7-mal in Arrow, 1-mal in The Strain, 1-mal in Fringe, 2-mal in Battlestar Galactica, 1-mal in der Twilight Zone, 1-mal in Outer Limits, 14-mal in SG-1, immer so eine Nebenrolle, 1-mal Poltergeist und 25-mal als Stimme in Dragon Ball Z.
Vielleicht hier, wenn sie da eine Übertragung haben von Air Force One, vielleicht ist da ja der Harrison Ford noch an Bord und die können mit dem sprechen, das weiß man ja nicht, ne?
Das ist übrigens der Codename halt für die Air Force One, warum sie es Voyager genannt haben, wer weiß.
Auf jeden Fall soll General O'Neill benachrichtigt werden und Catherine, also laut Carter und Catherine und diese Genesis-Passagiere müssten eben jetzt gebrieft und startklar gemacht werden. Ja, Catherine sagt, ja, okay, und Sam geht weg. Was steht denn hier für eine Übersetzung? Die Katze läuft weg, steht bei mir. Das ist völliger Schwachsinn.
Ach so, da haben sie vielleicht irgendwo Cat hingeschrieben.
Ja, genau.
Also.
Das ist geil. Und Daniel sieht dann diesen leeren Computer, den er nun da für sich sozusagen hat und kommt dann natürlich auf die Idee, ja, sich wie selbst zu googeln, würde man heute sagen, hier persönliche Dateien anzuschauen. Ja, sieht dann hier Catherine Langford und auch sich selber und Jackson Daniel. Letzter bekannter Aufenthaltsort Ägypten, Adresse unbekannt, Rufnummer unbekannt, also weiß man nicht, was da los ist, vielleicht war er da, das ist sein letzter Aufenthaltsort. Er schaut dann zur Karte rüber und die Karte ist da, arbeitet da und dann sagt er auf einmal, ja, ich glaube, ich bin tot. Und ja, Karte,
ja, wie so, er darauf das, kommt.
War ja, vielleicht keine Adresse, ne?
Keine Ahnung, ne? Also wie kommt er jetzt anhand dieser Sache, dass er mal in Ägypten war und da irgendwie... Ja, geforscht hat vermutlich und anhand der Karte irgendwie darauf, dass er tot ist. Also sein alternatives Ich.
Vielleicht ist er da auch nur verschollen, wer weiß. Carter findet es auch merkwürdig und er führt es im Aus, ja, hier. Dass ich in dieser Realität, der gerade reinkam, hier mit diesem Status der Voyager-Doktor, was hat es damit auf sich? Und Carter sagt, ja, das Flugzeug des Präsidenten ist wohl vor 10 Minuten dann von der Peterson Air Force Base, da sind sie wohl, kommen sie gleich an irgendwie. Warum auch immer die dahin fliegen, vielleicht ist da ein drittes Stargate, ne? Ihr habt es hier zuerst hier gehört, weil macht wenig Sinn, hattest du auch vorhin gesagt, ja.
Ja.
Ist ein bisschen merkwürdig. Naja, eine weitere kodierte Übertragung läuft wohl und ja, irgendwie über Funk dann feindliche Flugzeuge oder feindliche UFOs hier verfolgen uns, wir können nicht entkommen und der Davis hat da auch ein Oberflächenradar, was sie verfolgt und zeigt das Bild auch auf den Computer an. Ein großer weißer Punkt bewegt sich da schnell auf dem Bildschirm und viele kleine weiße sind da auch und Aufschrift, da Air Force One ist auch zu sehen. Jack taucht nun auf, plötzlich meint auch, ja, das ist einer der großen, also wohl der großen Raumschiffe und ja, Carter auch hier, guck mal, es bewegt sich voll schnell. Über Funk hören wir dann wieder, ja, hier, wir sind unter Beschuss, Hilfe. Und dann ist so ein großer weißer Punkt, der die Kleinen überdeckt und in großen roten Buchstaben steht dann dort Air Force One Tracking Lost. Also nicht so gut gelaufen, die Sache hier. Ja, und dann ist alles erstmal kurzzeitig still. Carter meint dann, ja, es
kommt... Der große Blip. Der große Blip.
Ja, Carter meint dann, es kommt direkt auf uns zu und O'Neill's Airmen hier bestätigen sie. Also hat dann Davis nochmal hier ETA in einer Minute, also ist da wohl schnell unterwegs zum Stargate Center. Und ja, O'Neill noch, wird jetzt auch ungehaltener hier. Verdammt nochmal, die Evakuierung hat uns verraten. Hä, nicht wirklich, aber okay. Vor allen Dingen, eigentlich haben die ja erstmal diese Bombe da geschickt, vielleicht hat das die auch.
Ja, das sagen sie ja später auch, aber ja. Das wird sie ja nicht darauf hinweisen. Also vor allen Dingen, also sie gehen halt davon aus, dass sie halt nicht mit den Jaffa, also mit Tiag und dementsprechend auch kein Wissen um groß die Go-Ul-Technologie haben und sowas. Und sie gehen halt davon aus, dass das die Dauerbenutzung des Stargates halt da irgendwie. Aber wir wissen ja von Tiag, dass die im Falle, ne, das hatten wir in der Folge mit den Nox, dass wir im Falle eines Falles so Homing-Devices haben, damit sie das Stargate finden, falls einem das abhanden kommt.
Ja, Carter meint auch, der Geheimdienst bestätigt hier feindliche Schiffe und die haben auch wohl eine Feuerkraft, die eben mega krass ist. Ja, Hammond sagt auch nochmal hier, wir stecken hier fest, solange eben die das Tor anwählen, glaube ich, ja. Davis, nun ja, das Schiff wird langsamer, visueller Kontakt in 10 Sekunden, dann wackelt so der Boden etwas und alle schauen auf den Bildschirm, die Münder weit offen und ja, dann sehen wir einen
Riesenschatten. Das ist aber auch cool, dass da irgendwie die Erde wackelt. Ja. Also von wegen, das Gate schafft ja wirklich ein Wackelei, aber hier wackelt ja normalerweise nichts. Also wie weit die unter der Erde, nur weil in der Luft sich etwas Großes bewegt, da unten 38 Stockwerke oder was sie da haben, unter der Erde, das ist also völlig blödsinnig. Aber das mit dem Schatten, da haben wir ja schon gesehen, das ist ein Szenenrecycling, weil das ist diese Standardszene vom Cheyenne Mountain. Ne? Da draußen bewegen sich Leute. Sie haben nur den Schatten darüber geworfen.
Das muss reichen.
Es bewegt sich keiner irgendwie anders. Keiner schaut nach oben, kein nix, keiner fängt an zu laufen oder so. Ne? Also einfach nur diesen Schatten darüber gefahren als Effekt. Ist schon cool.
Genau, Carter sagt nochmal, wie krass diese Bomben sind oder so hier äquivalent zu 200 Tonnen Atombomben oder so. Und Daniel sagt aber, nee, ich glaube, der wird nicht feuern, denn sie landen. Der
will nur spielen.
Ja, der will nur spielen. Genau, sie landen und jetzt haben wir so einen kleinen Kameraschwenk und jetzt sehen wir diese erstaunten Leute im Stargate Center leicht schräg von oben gefilmt. Und dann ein Szenenwechsel.
Ja, wir sind wieder im Briefing-Raum. Wobei, nochmal kurz auf dieses Landen. Also, die landen auf Pyramiden. Das ist ja ineinander so geformt, dass das irgendwie passt, funktioniert. Ja. Wie das jetzt hier funktionieren soll auf so einem Berg. Ich weiß nicht. Naja, vielleicht haben die Antigraph oder so. Das kann natürlich...
Oder genau, die Apophis-Wissenschaftler haben das hier ausgemessen. Ja, von der Form, das passt.
Genau, so Pi mal Daumen, so, ja. Irgendwie wird das schon hinhauen. Naja, okay, neue Szene. Wir sind im Briefingraum. Daniel, Carter, Catherine, Hammond, O'Neill und ein paar andere Militärs stehen da rum am Table und schauen sich hier so den Schlachtplan an. Hammond berichtet, dass die Überwachungskameras wohl draußen Jaffars gesehen hätten, die eine Waffe zusammenbauen. Ne? Wir kennen das, sind diese riesengroßen Stabwaffen, die da halt auf so einem Tripod klemmst. Und damit wollen sie wohl durch die Fronttür. Und O'Neill gibt dann Befehle. Ne? Ha, Automatic Weapons hier und da. Ne? Zeigt dann auf die Karte, ne? Die Männer sollen sich in irgendeiner Halle versammeln. Und man soll jeden Zugang zu diesem Abschnitt versiegeln. Ne? Also sprengen sie den zweiten Elevator-Shaft now. Und das... scheint zwei Aufzugsschächte zu geben. Einer wird jetzt gesprengt direkt, ne? Und den anderen, da kommen wir gleich dazu. Und Hermann dann, aber wenn die Männer oben da nochmal zurückfallen müssen und so. Und es führt nur einen Weg nach unten. Wobei gerade waren es noch zwei, ne? Secondary Elevator Shaft. Also es gibt eigentlich, also eigentlich drei Wege. Es gibt vermutlich nämlich auch noch eine Treppe.
Das ist so ein krasses Labyrinth da unten.
Ja, vielleicht kann der Jack auch einfach nicht zählen. Das ist,
ja.
Das wissen wir ja, ne? Wir wissen ja immer noch nicht. O'Neill mit einem L, mit zwei ja. L. Also. Ja, non-essential personal through the gate to the beta site. As soon as possible, Dr. Langford soll auch los und Daniel halt mitnehmen. Ja, Carter berichtet, dass die Gua Ult halt immer noch das Wurmloch etabliert hätten. Und Daniel vermutet, ne, du hattest das vorhin erwähnt, dass das vermutlich mit der Bombe auf Chulak zu tun hätte. Carter, solange wir jetzt nicht noch eine Chance kriegen, das Gate von hier aus zu machen, sind wir hier alle erstmal stuck. Und hier erkundigt sich nach Vorschlägen. Und Carter sagt dann, ja, sie könnten selber das Wurmloch für eine halbe Stunde wohl maximal aufhalten. Und könnte auch auf der Gua'uld-Seite vielleicht eine Maximalzeit geben. Und hier schöpft dann auch Hoffnung. Und Carter, ja, ja, das könnte so sein. Er verlässt dann nach einem kurzen Blick auf Carter und Hammond dann auch den Raum. Und wir wechseln kurz in die Hallway. Wir sehen, dass er eine Packen C4 an den Elevator Door pappt und gibt dann noch ein paar Befehle, ne, auf den Counter 5 und dann wird's gesprengt. O'Neill zieht sich hinter eine Ecke zurück und dann explodiert der Elevator Shaft, wo ich mir dann auch denke, so von wegen, hey, normalerweise müsste man reinklettern.
Ja.
Ne, also von wegen, und vor allen Dingen, sie haben es an die Tür angebracht. Ne, also innen hätte ich es ja noch verstanden, aber und vor allen Dingen auch der Effekt, man sieht halt nicht, dass die Tür irgendwie davonfliegt oder sonst was. Man sieht so ein bisschen Rauch, ein bisschen Feuer und die Tür steht hinterher immer noch da. Das ist schon geil. Auf jeden Fall, O'Neill wünscht seinen Männern good luck. Und dann sieht man O'Neill noch, als die Männer abdampfen, dass er noch ein paar Befehle in sein Radio und sein Mikrofon brüllt. Und dann wechseln wir wieder zurück in den Briefingraum.
Dort ist nun Daniel zu sehen, wie er Kopfhörer aufhat. Hören wohl so ein Band ab, eine Kassette. Catherine ist auch da und er meint, ja, es klingt irgendwie hier wie eine Ableitung von Altägyptisch oder sowas. Und ja, Catherine, okay, wir konnten das gar nicht erkennen. Stimmt, sagt er hier, du warst doch gar nicht hier mit Abydos. Deshalb kennt ihr das wahrscheinlich alles nicht.
Vor ja. allen Dingen, dass die da, weißt du, das Ding wird angegriffen und die untersuchen noch irgendwelche Sachen, von denen vorher überhaupt keine Rede war.
Das taucht so auf, ne, plötzlich.
Vor allen Dingen, da wir auch festgestellt haben, dass der Planet, von dem es ja kommt, überhaupt nichts mit dem alten Ägypten zu tun hat, ja. sondern wirklich zu einer völlig anderen Rasse gehört. Warum die jetzt Altägyptisch sprechen sollten, wenn es weder Gua'uls noch Menschen waren?
Mysteriös. Auf jeden Fall, laut Catherine habe man irgendwie das bei einer Deep Space, Übertragung empfangen vor 3 Monaten ungefähr. Und ja, Daniel fragt, wieso wird mir das jetzt hier gezeigt? Carter ist auch, also die sagt dann nämlich, ja, die Übertragung kommt wohl da aus demselben Quadranten des Weltraums, wo eben auch der Planet hier B3R233 ist, ja, wo ihr Spiegel auch ist. Und man ja, hört jetzt eine Explosion und Carter führt weiter fort. Ja, wir flogen auch hier nach 233, nachdem wir diese Übertragung bekommen haben. Aber
vor allen Dingen flogen.
Flogen ist richtig. Gingen da auch hin. Ja, aber irgendwie sei die Zivilisation von den Gua'uld da zerstört worden. Man habe auch keinen Spiegel, wie Daniel ihn beschrub, gefunden.
Wobei das ja Quatsch ist, ne? Also der muss da schon gestanden haben.
Eigentlich schon, ja. Aber
Daniel ist ja da rausgekommen. Also ich glaube nicht, dass sich das Ding dann
verteleportiert hat.
Ja, mit dem, der da durchhüpft, irgendwie dann auch die Location wechselt. Also,
ja, das wäre merkwürdig. Aber gut, die haben da nicht gut nachgeschaut, wie es aussieht. Derweilen kritzelt Daniel auf Papier etwas. Sam schaut ihn so ein bisschen über die Schulter. Hä, was macht er da nach dem Motto? Hüte dich vor den Zerstörern. Hä? Catherine dann, ja, das ist hier bestimmt eine Warnung von diesen Außerirdischen auf 233, also diesem Planeten da, ja, bevor sie eben da zerstört wurden. Carter fragt nach, ob er da gehört hat, was der Rest bedeutet, der Daniel, und der sagt aber nur, nee, irgendwie nur, sie kommen aus, und dann ist der Satz irgendwie nicht vollständig, man hört nur noch Geräusche, Pulse oder Beats irgendeiner Art, also ist da nichts zu machen. Aber Carter sagt, ja, wir haben das auch analysiert, hört irgendwie dann jetzt eine weitere Explosion noch, die machen das jedenfalls weiter. Diese Pulse oder Beats wären aufgeteilt in 3, 32, 16, 8, 10 und 12.
Oh, ich muss los, ich habe ein Lotto gewonnen.
Genau. Ja, Daniel, ja, okay, es sind 6 Zahlen, Carter, ja. Und Daniel dann weiter, ja, das ist eine Gate-Adresse, nur eben ohne Ausgangspunkt, Ursprungspunkt. Man müsse jetzt herausfinden, ja, an welchem Planeten. Er sagt jetzt nochmal diesen ganzen Satz, damit es auch Sinn für alle Beteiligten ergibt. Hüten Sie sich vor dem Zerstörern. Sie kommen aus 3, 32, 16, 8, 10 und 12. Ja, von dieser Adresse, da kommen die her. Also Catherine auch nochmal hier. Man muss eben herausfinden, woher der Gua'uld-Angriff kam. ist das vielleicht die Gur-Ult-Heimatwelt, fragt Carter. Daniel, naja, zumindest eine Militärbasis oder sowas. Man müsse das eben jetzt gucken, diesen Planeten.
Wobei das ja irgendwie affig ist. Also dieses Ausgangssymbol, was sie ja jetzt irgendwie anfangen zu suchen. Wobei, gehen wir gleich drauf ein.
Carter meint, okay, es gäbe dieses einzige eindeutige Symbol irgendwie, das sie haben würden, wäre eben das Symbol des Ursprungs da auf diesem Planeten da, 233. Und Catherine aber, ja, okay, aber was ist denn, wenn hier das Symbol vielleicht gar nicht auf unserem Stargate vorhanden ist? Daniel weiter, ja, hier irgendwie kein Problem. Ich habe doch eine Aufzeichnung, hier eine Kamera, habe doch alles gefilmt. Da holt dann sein Camcorder aus der Tasche. Ja, wieder hört man Explosionen und die sehen sich nun diese Sache da an. Also von Daniels Camcorder.
Genau, hier greife ich dann kurz ein, weil das, was die da treiben, macht überhaupt keinen Sinn. Also die brauchen dieses Ausgangssymbol nicht. Also sie haben ja auf ihrer Sterne, sie müssen ja sowieso immer umrechnen, ne? Also nur wenn du irgendwo einen Abschnitt hast, also eine Gate-Adresse von der Erde ist nicht identisch mit der Gate-Adresse von irgendwo anders. Also du kannst von der Erde mit dem Point of Origin natürlich gucken, wie ist die Location. Also du guckst dir die 6 Zeichen an, schaust, wie die von der Erde liegen und findest dann darüber den Schnittpunkt, wo es vermutlich hingeht. Ja. Die haben jetzt diese 6 Dinger. Sie wissen, wo dieser P3R-Planet ist. Das heißt, sie müssen einfach nur von da gucken, wo sind die 6 anderen Sterne. Und dann die Schnittmenge wäre das Ziel. Und dann müssen sie gucken, wie man das von der Erde aus antriggert. Ja. Also warum sie jetzt hingehen und dann unbedingt das 7. Symbol rauskriegen wollen, das brauchen die ja nur, wenn sie von dem Planeten zurückkehren wollen und nicht wissen, wie das 7. Symbol aussieht.
Auf dem sie gerade gar nicht sind. Ja.
Ja. Wobei, das ist sowieso etwas, was mich, was ja sowieso eigentlich totaler Quatsch ist. Das haben wir bis jetzt noch nicht darauf eingegangen. Weil die gehen ja eigentlich immer hin auf dem anderen Planeten und gucken ja eigentlich immer nur nach dem 7. Symbol. Wie ist der Ausgangspunkt? Ja, das ist richtig. Aber je nachdem, in welche Richtung du dich bewegst, ist die Adresse, die ersten 6 Symbole der Erde immer eine andere. Deshalb mussten sie ja auch im Film ja eigentlich diese ganze Umrechnerei betreiben. Das haben die seitdem auch nie wieder gemacht.
Nee, die wählen immer das Gleiche. Ja. Genau, jetzt ist es wohl so, man hört wieder Explosionen und die sehen nun irgendwie, okay, was geschieht hier? Das Stargate ist irgendwie ausgegangen oder angehalten. Es sei wohl, Carter sagt nochmal hier, wählt das Tor zum Beta-Gelände an, also da, wo alle da evakuiert werden sollen. Chevron Ron sei schon kodiert, laut Davis. Und Carter ist da jetzt in diesem Stuhl und meint nochmal, okay, wenn wir uns einwählen, dann können die Gur-Ult wohl kein Wurmloch aufbauen. Also man müsste jetzt hier schnell sein, so könnte man rauskommen. Daniel dann, okay, können sie sich einwählen, sobald wir mit dem Auswählen begonnen haben. Und Carter sagt nochmal, wir müssen hier das 7. Chevron sollte einrasten und dann, so könne man eben dann nur ein ankommendes Wurmhole stoppen. Und ja, Jack und dein Team sind dann nun auf irgendwie Ebene A2.
Sekunde kurz, das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Ne, also, warum fragt Daniel an dieser Stelle danach? Das Stargate bei denen funktioniert genau so. Und die werden ja wohl auch Untersuchungen gemacht haben. Also so oft wird jetzt nicht passieren, dass, also wobei, das wird vermutlich auch schon vorgekommen sein. Die schicken ja normalerweise mehrere Teams ja zu unterschiedlichen Planeten. Die kommen auch vielleicht mal gleichzeitig an, wenn Not am Mann ist oder sowas. Ja. Oder das eine Team, Stargate Team 2 will raus, 3 kommt gerade zurück oder sowas. Also das muss denen schon bekannt sein. Warum er sich da jetzt nochmal erkundigt, keine Ahnung.
Der denkt vielleicht hier alles neue physikalische Regeln auf dieser Erde, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall geht Jack und ein Team da zielstrebig in einem Flur entlang und wir haben wieder einen Szenenwechsel.
Ja, du hattest es erwähnt, Jack führt Truppen durch eine Halle und erkundigt sich, ob alle fertig sind, also alle bereit wären und man bestätigt das. Am Ende des Ganges explodiert nun vermutlich ein Door, also eine Tür oder so eine Schutztür und vermutlich brechen jetzt die Jafar durch, man sieht aber vor lauter Staub erstmal überhaupt nichts, aber die Leute beginnen trotzdem zu feuern. Wir wechseln zurück in den Gate-Raum. Das Gate dreht sich immer noch und ja, Chevron 5 encoded. Danny dann, ja, come on. Und ja, als das 6. Symbol sich einrasten müsste, schaltet sich das Gate ab, also der Wahlprozess ab. Das Gate geht nämlich dann an Off-World Activation. Catherine sagt dann auch, ja, hier, beim nächsten Mal musst du wohl schneller wählen. Kater, ja, mal gucken, was ich tun kann. Wie lange war denn jetzt das Wurmloch offen? Und ja, wohl 38 Minuten. Ja, sie gehen dann davon aus, dass das die maximale Zeit sei, die die Gua'uls so ein Ding aufhalten können. Ja. Und das stimmt ja nicht. Das sehen wir ja in einer späteren Folge, viel, viel späteren Folge. Das geht ja deutlich länger. Vermutlich haben die Gua'uls an dieser Stelle einfach nur 38 Minuten Material durchgeschickt. Also das könnte, die nächste Activation könnte von, ich schicke mal gerade irgendwo eine Quaderbombe durch, bis hin, ich schicke jetzt 200.000 Krieger dadurch, könnte das alles
sein. Könnte alles sein, ja.
Noch eine kurze Szene, wir wechseln wieder zurück in den Hallway R2 auf dem Level 2. Wir sehen Jaffa Warriors, die sich mit dem SG-Teams, also mit dem SG-Personal bekämpfen. Und O'Neill befiehlt dann, ja, fall back. Und wir haben, achso, die Szene kommt später mit Hammond. Ja, die Jaffa kommen auf jeden Fall durch den Hallway weiter rein. Und auch reinkommt nun ein Jaffa mit einem geschlossenen Helm, der öffnet sich und darunter sieht man Tiag. Wir wechseln zurück in den Briefingraum.
Dort blicken nun alle gebannt auf die Bildschirme. Immer noch hier schauen sie sich diese Videoaufzeichnung an. Man sieht einen Stargate und Daniel, ja, meint hier, okay, das muss hier der Ursprungspunkt sein. Schreibt dann die Symbole nochmal irgendwie auf dem Papier. Hammond und Jack kommen da auch hinzu zu den Leuten. Hammond fragt auch, wie es so denn so läuft da oben und ja, und die, ja, wir werden vermöbelt, wie läuft's hier? Carter meint, ich schätze, dass es 25 sein werden, bevor wir versuchen können, das Tor zu öffnen, also noch 25 Minuten wahrscheinlich. Hammond dann, okay, und wenn wir das tun hier, stellt uns Dr. Langford vor ein interessantes Dilemma, also, denn sie scheint zu glauben, dass wir die Adresse der Gua'uld Heimatwelt erhalten haben. Möglicherweise kommt der Angriff von dort und O'Neill gleich mit einem L heute. Ja, schickt mal doch eine Bombe durch. Und Dandy, hä, wie bitte? Also, tut mir leid, aber ich weiß, ihr haltet mich hier für einen Außenseiter, aber irgendwie würde das irgendwas ändern oder bringen? Also...
Ja, da hat er ja auch recht. Darüber habe ich ja vorhin auch schon geredet. Ne? Also, von wegen, die Raumschiffe sind ja schon da. Das also... Was das bringen soll, jetzt da irgendwie noch eine Bombe durchzuschicken.
Das würde ja was bringen, wenn man weiß, auf dem Planeten bereiten die gerade eine Invasion vor oder so. Ne? Dann, ja.
Selbst da nicht. Du hast die Invasion ja schon da. Also die vier Raumschiffe.
Wenn sie nicht oder schon da wären, meine
ich. Ja, genau.
Aber so, stimmt. Ist halt ein stumpfes Schwert. Ja, und hier, es geht nochmal um die Chance hier, wann können wir rauswählen und die vielleicht sollen wir dann diese Gua'uld-Welt anwählen und diese Bombe schicken. Und Kesslin auch hier, mein Gott, und O'Neill, was zum Teufel ist das? Und wir sehen jetzt nun Jacksons Realität eben auf dem Fernseher. Also diese Videoaufzeichnung von seinem Band da. Ja, Carter stellt auch fest, okay, ist wohl wirklich eine Art Paralleluniversum, eine andere Version unseres Lebens. Unglaublich. O'Neill, ne, gerade O'Neill sagt, es sollte doch nur theoretisch sein. Auch sehr gut. Dann sagt Carter nochmal hier, Einsteins Relativitätstheorie, damit ging das alles los. Und Hammond entdeckt dann so einen Typen auf dem Bildschirm. Man sieht T'Alk, ne, wer ist das? Daniel sagt auch, okay, hier, das ist T'Alk. Catherine sagt dann, ja, den haben wir doch hier gerade auch auf unserer Sicherheitskamera gesehen, ne? Der hier wohl die Invasion anführt. Daniel erklärt nochmal hier, erster Primus von Apophis und so weiter. Ja, er sagt auch, okay, klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber in meiner Realität hier, die Erde, die ich kenne, da haben wir noch eine Chance. Nach dem Motto, hier ist ja alles schon im Eimer. Ja, und die fragt dann nochmal nach, was meinen sie damit? Ja, Daniel dann, okay, wenn wir die Adresse wirklich zur Gua'uld-Welt führt, von wo der Angriff startete, dann könnte ich doch die Info in meine Welt bringen. Dann könnten wir das doch vielleicht stoppen, bevor es bei uns eben, also beginnt. Carter dann, ja, okay, wie kommen sie überhaupt darauf, dass die Gua'uld in ihrem Universum auch versuchen, die Erde anzugreifen? Und ja, da sagt er, ja, ich glaube hier, wir haben die auch vielleicht sogar noch mehr verärgert wie ihr hier drüben. Ja, aber O'Neill hat da nicht so die Lust, ja, hier, er will zurückschlagen, wendet sich dann an Sam und ja, sie ergänzt nochmal hier irgendwie Alternate Reality, O'Neill, ja, hier, ihre Erde sei das, also sieht sich da irgendwie nicht in der Verantwortung. Ist ja auch verständlich aus seiner Sicht vielleicht. Jackson spielt dann die Karte, der Jack, den ich kenne, hier, der würde das machen.
Nein, würde er auch nicht. Also warum sollte er irgendein anderes Universum retten oder eine andere Erde? Es geht ja erstmal darum, dass man sich selber rettet.
Ja, und jetzt sieht zu Sam und fragt nochmal nach der Zeit. Wie viel Zeit, Doktor? 22 Minuten sind es wohl noch. Ja, okay, dann, das ist doch reine Theorie irgendwie alles. Wir könnten sie hier sowieso nicht lange das Gate halten oder hier bestehen. Und Daniel sagt auch, okay, dann könnten wir doch etwas Zeit gewinnen. Und O'Neill fragt, wie? Und Daniel antwortet nicht wie, sondern wer. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
Ja, was wir hier noch vergessen haben, das haben wir im ersten Durchlauf gehabt, und zwar, ne, Daniel sagt ja noch so wegen, hey, die könnten ja auch eine Iris haben. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum dann überhaupt die ganze Untersuchung. Also, ne, wenn man davon ausgeht, dass da eh nichts durchkommt, dann kann man sich... Ich glaube, in so einer Attacke, in so einer Invasionsszenario hat man Besseres zu tun, als dann irgendwelche Forschung zu betreiben.
Glaube ich auch.
Nichts führen. Wir sehen auf einem Monitor, eine Überwachungskamera, dass ein Jaffa eine Stabwaffe durch ein Loch in der Decke auf eine Ebene tiefer runter hieft. Tialk überwacht den ganzen Kram und das ist hier dieses Riesending. Ne? Also die haben oben sich da irgendwie, wie auch immer sie jetzt ein Loch in den Boden bekommen haben, weil so das Teil irgendwie so einzustellen, dass es auf den Boden schießt, naja.
Ich glaube, es ist auch zu lang, als du das in einem Raum überhaupt so aufstellen könntest nach unten. Wahrscheinlich.
Ja, ist der Gänge. Ja, so, ja, das trotzdem, auch. Ja.
Ne? Und er hat eine coole Frisur.
Stimmt, ja. Ne? Glatze, und dann hat er hinten so ein Fu Manchu-Zöpfchen.
Genau.
Wir sind wieder im Kontrollraum und ja, immer noch im Security-Monitor, und Tiag richtet seinen Blick da drauf und schießt. Ne? Also das Bild verpixelt dann. Und ja, O'Neill, hey, du willst mich doch wohl verarschen hier, ne? Also zu Daniel. Hey, hier, du hast doch in meinem Videotape gesehen, dass Jack O'Neill hat Tiag überzeugt, Abrufus zu betrügen. Also zu verraten. Tiag hat alles aufgegeben für die kleine Chance, dass man seine Leute aus der Sklaverei befreien könnte. Und Herr O'Neill sieht das dann eher pragmatisch und sagt, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringen würde, weil wir haben gerade eine Bombe zu seinem Planeten geschickt. Da mag es vielleicht sehr wahrscheinlich nichts mehr zu retten für ihn zu geben. Und Daniel dann ja nicht in diesem Universum, wo ich mir dann auch denke, dieses Crossover-Geschisse ist auch wieder, warum sollte den Tialk von hier interessieren, was, also, naja, egal. Und ja, aber du willst jetzt, dass ich ihm das erkläre, ja? Und Daniel, ja, der ist sehr, sehr schlau, der wird das schon verstehen. Und wir wissen ja noch nicht mal, sagt Carter, ob das irgendwie ansatzweise derselbe Jafar wäre wie in ihrem Universum. Und es wäre wohl nicht alles gleich, sagt doch Catherine. Es wäre wohl unterschiedlich, aber nicht sehr, sehr nah dran, sagte Daniel. Und ja, er sagt nochmal, ne, if you don't want to help, I understand, ne, also, wenn ihr nicht helfen wollt, dann würde er es verstehen, das ist nämlich ihre Leben und ihre Welt, und hier schüttelt den Kopf, sagt dann aber, ja, ich könnte uns ein bisschen, ich müsste also nur ein paar Minuten Zeit schinden, damit man das Gate öffnen könnte, und Catherine sagt dann, hey, zeig ihm doch einfach das Video, ne, das könnte seine Aufmerksamkeit durchaus catchen. Hammond dann, ey, du willst mit dem über alternative Realitäten reden? Und Carter erkundigt sich nochmal beim Kopfschüttelnden und ihr, ja, glaubst du wirklich, dass er recht haben könnte mit dieser Fahrt? Und ihr sagt, ja, er hatte auch recht mit meinem Sohn. Und Danny bedankt sich. Ihr schüttelt wieder den Kopf. Ja, ihr solltet mir alle viel Glück wünschen. Und Carter hält Jack nochmal zurück und sagt nämlich auch Jack, und dann umarmen sie sich. Daniel, total überrascht, schaut sich das Ganze an, und Catherine sagt dann, ich glaube, in deiner Realität sind die wohl nicht verlobt. Und Daniel so, nein. Und ja. Und ihr dampft dann ab. Szenenwechsel.
Sagen die echt im Englischen verlobt? Weil bei mir war es, glaube ich, verheiratet.
Engaged. Das ist normalerweise verlobt.
Ah ja, interessant. Wir sind wieder im Torraum. Hammond sagt dann hier, der Feind wird wahrscheinlich in diese Ebene jederzeit jetzt eindringen. Jede Minute zählt. Wenn wir dieses Stargate bei uns öffnen, dann werden wir uns da durch eben zurückziehen. Wahrscheinlich auf diesen, wie heißt es, Beta-Seite da irgendwo.
Genau. Beta-Seite.
Ja, wir erfahren gar nicht, welcher Planet es ist, interessanterweise merke ich gerade. Ne? Das ist einfach
den Beta-Seite.
Ja, den nächstbesten, den man gefunden hat. Bis dahin müsse man eben ja hier die Feinde vom Kontrollraum und vom Stargate logischerweise, koste was es wolle, fernhalten. Dann sehen wir ihn da mit den Leuten noch reden, und die Soldaten alle, ja, Sir, also hat so ein bisschen was wie der letzte Befehl irgendwie, der gegeben wird. Und er sagt auch nochmal hier, ihre Bemühungen, ihre Hingabe und ihr Dienst, das hat mich alles stolz gemacht, dass ich mit ihnen dienen konnte, und geht die Rampe hinunter. Company Bravo ausrücken, Formation Alpha, Team Ebene 4. Ja, und dann rücken da alle aus. Wir sind wieder in einem Gang, glaube ich, ja. Da sehen wir die Jafar, die irgendwas machen, die da irgendeine Bombe oder irgendwas bereiten die vor. Wir hören dann, wie sich die Tür öffnet, und Tialk dreht sich dann um mit dieser Waffe in der Hand und sagt auch hier, Kresha. Jack schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, nicht schießen. Alle Jafar haben ihre Waffe jetzt aber auf Jack gerichtet, und hier, ich bin unbewaffnet, nimmt dann, ich glaube, seinen Helm noch ab, um zu zeigen, dass es sich ergibt. Tiag geht dann auf ihn zu und fragt auch hier, wer bist du? Und O'Neill sagt, er sei eben General. O'Neill Kommandant dieser Einrichtung, dieser Basis. Hier, du bist Tiag, oder? Ja, die anderen Jafar gleich hier, Hakka, Shah, also.
Der Krieger, der das sagt, ist ja. Sean Stewart. Den kennt man vielleicht aus anderen Sachen, wie er hat einmal in der Folge von Helsing mitgespielt, zweimal in The Flash, zweimal bei Fringe, einmal Arrow, einmal Caprica, einmal Smallville, einmal Twilight Zone. Er taucht noch zwei weitere Male bei SG-1 an. Und hier kommt die Referenz, die wir am Anfang schon hatten, einmal bei den Lone Gunmen. Und dann bei Sliders. Sich
der Kreis.
Ja. Na, und bei Seven Days hat er auch noch einmal mitgespielt.
Tirk sagt auch nochmal hier, Akrakre. Tirk bittet sie irgendwie, da nicht einzugreifen oder irgendwas zu machen. Und Uriel, ja, fragt nochmal hier. Sie werden sich fragen, woher ich ihren Namen kenne. Und ich habe ihnen eine schöne Geschichte zu erzählen.
Sie sprechen übrigens auch wieder alle Englisch.
Ja, dann wieder ein Szenenwechsel. Wir sind im Kontrollraum wieder. Ja, da müsste sich wohl das Wurmloch noch destabilisieren. Auf jeden Fall, Hammond ist dort, geht zu Davis und ja, sagt auch zu ihm, hier, wir brauchen hier wirklich alle Hilfe, die wir bekommen können. Der Davis steht dann auf. Hat hier auch, ja, keine Militärkleidung an, sondern irgendwie Hemd und noch irgendwas, glaube ich. Man solle jetzt die Selbstzerstörung aktivieren. Ja, habe wohl 2 Minuten Zeitfenster, nachdem sich das Target öffnet. Und dann würde die ganze Geschichte hier, die Base um die Luft fliegen. Ja, er sagt auch hier, wenn die Gur'ul diesen Ort in einem Stück haben möchten oder wollen, dann habe ich die Absicht, sie zu enttäuschen. Er geht dann und Sam fängt an, in den Computer einzutippen hier. Catherine setzt sich da auch hin, wo der Davis eben saß und dann sehen wir in dem Computerbildschirm dann und auch eine Stimme hier, Selbstzerstörung aktiviert, also macht sich hier bereit auf den großen Knall. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
Wir sind in irgendeinem Raum mit einem Fernseher auf der Base und ja, man sieht Daniels Video. Ne? Tialk, wie er da herumläuft auf P3R-233. O'Neill selber, also der alternative O'Neill hat die Video-Control, wollte ich schon sagen, hier die Fernbedienung in der Hand und ja, gucken Sie, was soll denn das hier für eine Scheiße, ne, wo kommt denn der ganze Kram her? Und er erzählt dann, ja, ich weiß, schwer zu glauben, aber ihr seid doch so fortschrittlich, ihr müsstet doch über alternative Realitäten wissen und Tiag dann in seiner bekannten Art, I do not. Wobei, das erinnert mich vom Tonfall her immer so an den Terminator.
I'll be back, ja.
Ja, irgendwie sowas. Aber klar, er ist ja nur ein Jafar, also er glaubt natürlich auch an Götter und Magie und hast er nicht gesehen, ne? Also den Technologie-Scheiß, den kennt er vermutlich gar nicht. Ja, erzählt dann O'Neill aber weiter, ja, woher wusste denn Daniel denn, also dieser Daniel-Typ, denn deinen Namen? Ja, er sagte, der Typ auf dem Video würde die Gur'uld hassen. Er hasst es, Sklave der Gur'uld zu sein und Tja, Gleis, also hier wieder in seiner bekannten, wortgewandten Art. Und die dann, ja, ich weiß, das klingt bescheuert, verrückt. Aber wir können hier auf dieser Welt Dinge auf seiner Welt ändern. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Und das verrät man dem doch nicht, ne? Also mal ganz ernsthaft.
Nee, eigentlich
die
nicht.
Die wollen Zeit schinden und der sagt dann, hey, wir brauchen nur ein bisschen Zeit, wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Und ja, dieser Daniel würde gesagt, dass der Tia kein guter Mann sei und ne, der hätte irgendwie die Gur'uld betrogen, um seine Leute zu befreien. Und seine Familie zu befreien, die Your Wife, sagt er dann vor allen Dingen, anstatt ne, His Wife, er redet ja über den anderen Tiag, ja. Your Son, ne, also His Son Ryak. Ja, Tiag guckt O'Neill dann böse an und sagt, wir haben Nachricht erhalten, dass man eine Waffe der Massenzerstörung dorthin gebracht hätte. My family, my people are dead. Man sieht dann interessanterweise, wie haben die denn das jetzt gemacht? Also von wegen, die waren doch in irgendeinem Raum mit einem Fernseher, ne?
Ja.
Weil jetzt hast du ja irgendwie, da steht jetzt diese Stabkanone und sie stehen wieder im Hallway, also irgendwie, die haben sie doch nicht im Raum. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, O'Neill steht plötzlich vor dieser Stabkanone, vor diesem großen Teil und interessanterweise, die haben das Ding irgendwie falsch rum angebracht. Das ist ja so halb schräg so auf,
ja.
Ne? Also das ist irgendwie merkwürdig. Ja, auf jeden Fall. Und ihr schaut zu Tiag rüber, Tiag schießt dann und Szenenwechsel.
Was ich noch interessant fand hier, Tiag redet auch irgendwie mit, ja, diese Zerstörungswaffe habt ihr durch das Stargate geschickt. Wahrscheinlich müsste er eigentlich Sharper Eye sagen, aber nur.
Er redet ja Englisch.
Ja.
Er kann auch Englisch, also Darüber würde ich mir jetzt an der Stelle überhaupt gar keine Gedanken.
Zurück im Kontrollraum. Cashlin sagt hier 4 Minuten noch. Wobei, das eben waren es doch noch 2, oder? Man hat Self-Destruction 2 Minuten. Okay, die haben den Verdoppler gespielt, es sind jetzt 4. Warum weiß ich nicht. Fällt mir jetzt auch erst auf. Naja.
Warte. We could set the auto-destruction go off 2 minutes past ja. the estimated window.
Ach so, okay. Ja.
Also, ne, 2 Minuten, nachdem man das Target öffnen könnte. Okay. Also vermutlich...
Ja.
Sie haben auf die 38 runtergerechnet, haben 40 rausgemacht. Zum 40. Minute hin würde alles explodieren. Das heißt, du hättest 2 Minuten das Gate off.
Hier irgendwie, man ist jetzt zur Beta-Station, sagt die Catherine. Und beziehungsweise die will das ja gerade da anwählen. Und Daniel fragt, was mit ihr denn dann sei. Und ja, hier, ich mache den Wahlvorgang schon mal, schließe mich dann an, komme dann mit. Daniel sagt auch hier, wenn dieser Spiegel ein Weg oder so zwischen unseren Dimensionen ist, könnte ich vielleicht... Hilfe aus meiner Realität schicken oder dich sogar zu meiner Erde da mitnehmen. Catherine sagt ja, Moment mal, wenn das Gerät, das ich hier gesehen habe, eine Fernbedienung für den Spiegel ist, könnten sie es doch brauchen, ne? Und Vater ist da auch, sagt hier, gehen sie nur, ich mach das schon und rennt dann weg. Daniel bedankt sich. Catherine sagt nochmal, hier, du hast mir geholfen, mich mit Ernest in einer anderen Welt wieder zu vereinen. Und Daniel nickt, ja. Ich schätze, im großen Plan der Dinge wären wir damit wohl quitt.
Hier muss man übrigens an der Szene noch kurz, liebe Hörer, ein Augenmerk darauf. No arguments, Doctor, they need you at the beta side. Also, wohin wollen die jetzt wählen? Zur beta side.
Ja.
Gut, das muss man nur im Hinterkopf für die nächsten Szenen behalten.
Daniel steht eine Weile noch so rum und geht dann in den Torraum. Nun sind wir wieder in einem Gang. Da ist der Hammond und sein Team. Die feuern da auf die Jafar, die da immer näher rücken. Und Davis hat sich den nun angeschlossen und ballert da auch drauf los. Colonel, wir müssen uns zurückziehen. Also sieht nicht so günstig aus hier. Der Jafar tötet da auch alle, bis nur noch, ja, Hammond übrig ist. Und ihm gehen auch irgendwie die Kugeln aus und er wird dann wohl auch getötet.
Das ist aber auch geil. Weißt du, das macht doch kein Soldat. Weißt du, der steht da hinten über so eine Kiste, anstatt an der Kiste vorbei, so aus der Sicherheit. Nein, er stellt sich hin, guckt über die Kiste, ballert, merkt, dass sein Magazin leer ist oder die Waffe klemmt oder was auch immer. Und anstatt dann sich zu ducken und das Ding mal in Augenschein zu nehmen, nein, er bleibt selten ruhig stehen und guckt sich das Ding dann an und wird dabei erschossen.
Ja, so ist das hier. Ich hatte mich auch gefragt in der Szene, wieso benutzen die da nicht irgendwann mal Granaten? Mysterious.
Zum Beispiel.
Mini-Szenenwechsel im Torraum. Daniel, es steht wieder hier. Daniel beobachtet die Katze durch das Fenster und die Catherine sagt, 2 Minuten noch und dann wieder ein Szenenwechsel.
Wir sind im Briefingraum. Carter ergibt sich, ne, hat die Hände in der Luft und ist von Jaffa-Kriegern umzingelt, ne, die alle ihre Waffe auf sie richten. In ihren Händen hat sie diese Mirror Remote Control Device. Vor allem warum? Catherine hat das doch Daniel gegeben.
Ja.
Eigentlich, ne, also ist irgendwie. Oder hat sie das, ne, die sollen ja beide eigentlich zur Beta-Side, ne?
Ja.
Also, das irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie nicht so sonderlich stringent. Jetzt habe ich gerade wegen dem Scrollen Na, Explosion hört man im Hintergrund und Carter sagt, I surrender, ich habe Informationen, die Apophis helfen könnten. Hier, ich habe hier Technologie, interdimensionales Portal zum Beispiel. Ich könnte Apophis sagen, wie er das... das finden hat, ne, der Jaffa-Krieger sagt, Maschak, hey, Triak. Carter reicht ihm das Ding und sagt dann, danke. Und im gleichen Moment holt sie eine Granate aus ihrer Tasche und sagt, oh yeah, I also wish to blow us all to hell. Ja, Pin weg und dann Szenenwechsel.
Zurück im Gate Room. Der Daniel schaut da immer noch rum Richtung Catherine. Da wird es wohl nun Zeit. Sie sehen dann nun eine Explosion auch beim Besprechungsraum, also auf der Treppe so. Und
ja, Carter hat sich gerade in die Luft gesprengt.
Genau. Dann wird die Iris-Blende geöffnet. Man sieht dann Stadt, Waffen, Feuer durch die Türen da, auch beim Gate-Raum. Komm schon, sagt Daniel. Und er schaut zurück auf Catherine, die da im Kontrollraum aufgegriffen wird. Man sieht so, wie eine Wache sie wohl erschießen will und die Türen werden dann gesprengt. Und Daniel macht sich nun bereit, die Rampe hochzulaufen. Währenddessen wird dann auch die Tür zum Gate-Raum gesprengt. Da ist dann so ein Riesenloch drin. Und ja, man hört so eine Stimme wieder hier, Selbstzerstörung eingeleitet, noch 1 Minute, dann wieder eine Explosion. Derweilen zeitgleich wird Chevron 6 versiegelt. Tia tritt nun durch diese gesprengte Tür, richtet seine Stabwaffe auf Daniel und ja, noch 30 Sekunden, dann die Selbstzerstörung, tickt es runter. Ja, die beiden sehen sich nun an, das Tor öffnet sich, sie sehen sich wieder an und dann rennt Daniel auf das Tor zu und T'Challa, ja, fährt so mit der Waffe Richtung Daniel, also, und schießt ihn dann in die Schulter. Warum er das nicht schon früher ihn da beschossen hat, weiß niemand. Er geht noch gerade durchs Tor, der Daniel, und dann öffnen sich diese Explosionstüren wieder und dann hört man hier das runde Ticken, Selbstzerstörung in 10, 9, 8, bla bla, 3, 2, 1. Und dann ist wieder alles weiß und wir haben einen Szenenwechsel.
Wo sollte Daniel jetzt eigentlich rauskommen?
Ja, Beta-Site.
Da kommt er aber nicht raus.
Nee.
Also das war auch merkwürdig. Ne? Also die wollten ja eigentlich, der Plan war ja, die restlichen Leute im letzten Anlauf nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen und dann alle zur Beta-Site. Und von der Beta-Site hätten sie Daniel ja zurückschicken können.
Von darüber, aus, genau.
Ja. Genau, passiert nicht. Daniel kommt nämlich auf P3R233 raus. Ja, er fliegt durchs Tor, wie man das so häufig sieht, ne? Durchspringen und... krabbelt rum, steht dann auf und man sieht halt auch seinen rechten Arm verwundet und er hustet ein bisschen und dann geht darüber in den Artefaktraum, ne, da wo sie vorhin sei schon, ne, wo sie halt diesen Spiegel gefunden haben. Ja, der Spiegel ist immer noch aktiv, ne, bevor Daniel die Fernbedienung bedient hatte, war ja da nichts drin, da war ja nur der Rahmen, ne, der ist ja immer noch, man sieht dieses Spiegelbild, ne, er geht drauf zu, steckt wieder die Hand aus, berührt die Oberfläche, ne, es kommt wieder dieser Energieblitz und zack. Interessant, er musste das Ding nochmal anschmeißen, ne, also er musste das Ding nicht nochmal anschmeißen, das war genau so, ne, also er hatte ja die Fernbedienung nicht, die er eigentlich ja mitbekommen hatte, aber dann doch nicht hatte. Wobei, das wäre viel cooler gewesen. Vermutlich haben sie das ja nur, um die Jafar irgendwie zu abzulenken
genommen. Ja, ja.
Ne? Also sie hätten ja einfach irgendwas nehmen können. Also ja, Sam hätte den ja auch die Granate nehmen können, ohne Pin oder so.
Hier die Fernbedienung.
Die Fernbedienung, noch was boben. Na, also man hätte diese Fernbedienung nicht dafür gebraucht. Also sie hätte ihnen auch einen Locher geben können oder einen Tacker oder so.
Das wäre auch geil gewesen.
Hier, die Waffe. Die Lösung. Wir sehen SG-1, wie es in diesem Stargate-Raum auf P3R233 umherwandert. Ne? Immer noch die Flashlights. Und man sucht wohl nach Daniel. Und wenn ihr dann, ja, irgendwie Glück gehabt. Und Carter sagt dann auch nee. Und in dem Moment hören wir, ja, wie Daniel irgendwo im Hintergrund ein bisschen kreischt, schreit und so. Und ja, SG-1 rusht dann rüber in den Artefaktraum. Daniel liegt da immer noch auf dem Boden, wobei gerade ist er doch noch aufgestanden.
Ja.
Also, er ist wieder umgefallen, vermutlich über die eigenen Schnürsenkel gestolpert. Der Spiegel ist jetzt auch nicht mehr zu sehen, ne? Also nur noch der Rahmen. Daniel, ja, was ist das denn? Ne? Also die Verwundung sind hier gesagt, ja, hier, Staff Weapon Fire. Und Carter nimmt dann Daniel das Piece of Paper aus der Hand, warum er das die ganze Zeit in der Hand hat, keine Ahnung. Er hätte es auch wegstecken können. Ne, da ist halt die Gate-Adresse drauf. Das stellt Carter dann auch fest. Ja, okay, right, let's get him back to Earth. Daniel wird plötzlich aktiv, greift ihm am Arm und sagt dann, no, Jack, we are all in big trouble, in very big trouble. Und alle schauen ihn an und Daniel, they're coming. Wobei ich mich dann frage, warum will er nicht zur Erde? Na, also warum sagt er an dieser Stelle, no, Jack? Es macht keinen Sinn.
Der ist noch ein bisschen verwirrt, glaube ich, diese parallele Sache.
Ja, ja. Das vielleicht ist das die Auswirkung von transdimensionalem Jetlag oder sowas.
Ja, sollte untersucht werden. Haben wir es wieder mal geschafft.
Genau, weil jetzt damit endet die. Ne?
Damit endet. Endcredits. Damit endet der Auftakt hier zum Staffelfinale. Trivia, was gibt's da zu erzählen? Das Stargate kann angeblich nur 38 Minuten offen gehalten werden, aber das ändert sich später noch. Also das ist nur ein Fakt für jetzt. Könnt ihr gleich wieder vergessen.
Das haben wir ja vorhin besprochen. Also es heißt ja nichts. Wir wissen ja aus der anderen Folge, dass es länger aufgehen kann. Das ist ja wirklich das Maximum. An der Stelle, ja, vielleicht haben sie einfach nur 38 Minuten Leute durchmarschieren lassen. Also das ist ein reiner Zufall. Warum ist es beim nächsten Mal nochmal 38? Vielleicht dauert das, um zwei Kohorten Jafar da durchzubringen, das dauert 38 Minuten.
Dann noch, was wir erfahren, dass man eben das Stargate komplett, also es muss komplett angewählt werden, um eben nicht von außen, also um eine Anwahl von außen zu verhindern. Ne? Da muss es komplett an sein. Sonst funzt das irgendwie nicht. Und genau, es ist die erste Episode auch, die in einer alternativen Realität spielt. Keine Angst. Da kommt noch mehr. Ach so, genau, diese Warnung vom Beginn hier. Kurusha Nai, heißt wohl kehrt um, hattest du, glaube ich, auch gesagt.
Ja.
Und genau, Radioaktivität war da auch im Spiel vielleicht. Ach ja, das hat mich gefreut. Das ist ein Funfact, den finde ich sehr passend auch. Wir reden ja auch dauernd von Outer Limits. Jetzt können wir es wieder tun, denn der Begriff Quantenspiegel wurde da auch verwendet. Und da ging es wohl auch, konnte man in eine Paralleluniversum irgendwie reisen in der Folge In einem anderen Leben von 98. Und wann wurde diese Folge ausgestrahlt? 4 Tage vor dieser Episode. Cool, oder?
Ja.
Also,
wobei gedreht, na, es geht ja eigentlich darum, was haben sie es gedreht? Ja. Also wusste man an der einen Stelle dann von
Quantenspiegel. Wer hat diese Episode mitgeschrieben?
Ah, okay.
Brad Wright.
Ja, ja, okay. Wie war. Ja.
Also ist witzig irgendwie. Da gibt es Parallelen. Das hätte ich vorhin schon erwähnen können, aber ich habe das jetzt hier hinten im Trivia-Bereich hatte ich nicht nach vorne gezogen. Diese Genesis oder Genesis-Liste ist wohl eine Anspielung auf das erste Buch der Bibel hier, Genesis, in dem die Geschichte der Anfänge der Menschheit erzählt wird. Die Leute da auf der Liste würden da einen neuen Anfang für die Menschheit darstellen. Ja,
ja, natürlich, das war ja mehr eigentlich offensichtlicher.
Und es ist die letzte Leinwandrolle von Elizabeth Hoffman, also hier Catherine Langfords Schauspielerin.
Okay, ja.
Dann hattest du noch am Anfang gesagt, hier diese Fabrikhallen ähnlich, diese Powerplant-Dinger, diese Hochspannungsresonanz. Das ist ein Hochspannungs-Resonanz-Testgerät. Mein Gott, diese Wörter wieder heute. Der Firma Werbung. Powtech oder Powertech in der Nähe von Vancouver. Wie alles immer. Vancouver.
Ja, Vancouver Island. Da gibt's ja auch diese Mystery-Hörspielserie mit, wie heißt er denn? Nicht Jason Dark. Da gibt's ja noch so ein anderes Riesending. Ich komme gar nicht drauf.
Kein Problem. Auch noch interessant finde ich die Verbindung zu MacGyver. Da haben wir ja auch unseren Richard Dean Anderson her. Da gab es wohl eine Folge von 85 mit einem ähnlichen Titel, die da hieß Der Bud for the Grace. Also ähnliche Folge, beziehungsweise die Folge ist von 91. Warum? Ach so, MacGyver ist 85 gestartet. Ah, okay. So, zu den Fehlern. Als zu Beginn der Daniel diese Artefakte ja in diesen Rucksack einpackt, ist zuerst im Hintergrund auf diesem Tisch seine Videokamera zu sehen. Nach zwei Schnitten, als gezeigt wird, wie er dieses Bediengerät für den Quantumspiegel einpackt, ist die verschwunden, weggezaubert.
Ja, wieso? Der packt doch Sachen ein.
Ja, okay, aber bei dieser Weltkarte gab es wohl auch ungenaue Schnitte, denn als er da vor diesen zerstört gekennzeichneten Städten steht, sind es weniger rote Punkte in Europa und auch keiner in Skandinavien und dann nach einem Schnitt gibt es mehr davon auch in Nordeuropa.
Was ja durchaus passieren kann, weil die geholt machen dann ja nicht plötzlich eine Pause. Ja,
das hatte ich noch gefunden, ist mir aber auch nicht aufgefallen jetzt beim Schauen. In der deutschen Synchronfassung sagt Daniel über Teal'c, er war und ist vielleicht immer noch der Nachfolger von Apophis. Und im Original heißt es inhaltlich richtig, he was and probably still is the first prime of Apophis.
Der Nachfolger, also, okay.
Ja, etwas geändert, ja. Als versucht wird, von der Erde auf diesen Beta-Stützpunkt den ominösen zu wählen, wird als zweites Symbol das der Erde aktiviert, was aber als Ausgangspunkt das letzte sein müsste. Also ist irgendwie komisch da ein bisschen wieder. Und während des Wählvorganges hört man irgendwie Sergeant, also während Chulak angewählt wird, um da diese Bombe oder so durchzuschicken, hört man Sergeant Walter Harriman die Nummer der gesperrten Chevrons rufen. Und einen Moment ist er zu sehen, während auch die Ansage zu hören ist, obwohl sich seine Lippen nicht bewegen, genau.
Details.
Ja, habe ich auch gelesen. Warum brauchen die Geult so lange, um die Erde erneut anzuwählen? Sie haben ein DHD, sollte also nur Sekunden dauern.
Ja, nö. Also für mich, das ist ja auch kein Fehler. Also die schicken, was machen die denn da? Die schicken natürlich Truppen durch.
Ja,
also bis dann die nächste Kohorte sich da aufgestellt hat, dauert es halt einfach ein bisschen was. Also nur weil du jetzt, du hörst ja nicht auf. Wir haben ja festgestellt, so von wegen die 38 Minuten sind ja nur fiktiv. Das ist vermutlich einfach nur eine Dauer, weil das, was sie da gerade tun, 38 Minuten dauert.
Ja.
Das heißt, da stellt sich dann der nächste Trupp auf und natürlich hast du dann irgendwie eine Pause. Also ich sehe das jetzt weniger als Fehler. Sie hätten, das Klopfen fehlte. Was man so ab und zu mal hört, ne? Wenn was gegen die Iris klopft, ne?
Also ja, knallt. Stimmt. Ja.
Aber normalerweise kann da auch nichts klopfen, weil das ist eigentlich der Fehler, weil das ist ja, da kann ja nichts rematerialisieren, das sagen sie ja öfters. Was soll denn da klopfen?
Dann habe ich auch noch was gelesen. Anstatt ihr einziges Zeitfenster zu nutzen, um P3R233 für Daniel zu wählen, warum nehmen sie Daniel nicht einfach mit zur Beta-Station und lassen ihn von dort diesen Planeten anwählen? Hatte ich mich ja auch gefragt.
Ja, das war ja der eigentliche Plan, ne?
Genau.
Und warum sie dann jetzt doch irgendwie dann P3R angewählt haben, das macht irgendwie...
Das, niemand weiß es, ja.
Und vor allen Dingen, warum steht Daniel da unten alleine? Also, wollten ja Zivilisten evakuieren, ne? Zur Beta-Site. Ja.
Man sieht keinen von diesen Politikern, Wissenschaftlern. Das muss ja voll sein, das Stargate da irgendwo.
Ja, eben. Also eigentlich hätten da viele Leute stehen müssen. Ja.
Zitat der Woche. Hast du was? Ich habe was, aber ich fange mal bei dir an. Vielleicht hast du ja auch was.
Nee, also jetzt auch. Ich habe mich beim Lesen des Transcripts und beim Gucken schon schwer getan. Aber ich habe nichts gefunden. Jetzt auch beim Durchlesen für die Besprechung. Mir kam jetzt nichts Großartiges, Erwähnenswertes. Oder was hast du denn?
Ja, ist jetzt auch nichts Krasses. Es gab wirklich nicht so viele Zitate hier. Also ich fand das nur witzig, wo während Sam und Jack sich umarmen und Daniel verwirrt die Catherine anschaut und die sagt, die zwei sind in ihrer Realität wohl nicht verheiratet. Und Daniel so, nein, das fand ich eigentlich ganz schick gemacht. Ja, ist jetzt vielleicht nicht ein Brüller, aber ja. Zum Fazit, da würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen.
Es passiert mal was. Es war zwar wieder so eine wenig Szenen, wenig Locations-Folge, ne, so was
Kammerspielartiges,
ja. Aber es passiert mal wenigstens was. Es war zwar viel unlogischer Kram immer noch drin, also dieser ganze Heckmeck, der da zwischendurch ist. Ne, wo schicken wir jetzt Leute hin? Warum nutzen wir unsere Chancen nicht und evakuieren? Und stattdessen bomben wir einfach mal quer durch die Galaxis oder so. Ja, also ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen, das entscheidet ja auch nicht General O'Neill ja eigentlich. Ne, also von wegen diese Evakuierung wird ja vom Präsidenten oder von irgendeiner zivilen Regierung wird ja beschlossen. Und der geht ja nicht einfach hin, ach so, nee, ihr Zivilisten, wir schicken erstmal ein paar Bomben durch. Und wenn dann noch Zeit ist, dann
dürft dann der Rest.
Ja, wenn man danach geht, wäre das eigentlich wieder so eine schlechte Folge. Aber ich mag sie. Also dieses, na, es gibt zwar viele Lücken da drin, aber es ist ja auch nur der erste Teil. Also ich hätte jetzt mal mit viel Goodwill auch im Blick auf die nächste Folge gesagt, so einen Daumen zur Seite.
Alles klar. Ja, was ich mich gefragt habe, okay, es ist aber generell bei so Folgen, gibt's ja auch in Star Trek und woanders viele so, das muss schon ein mega krasser Zufall sein, dass diese Erde fast 1:1 der Erde entspricht, die man kennt. Also vor allen Dingen auch personell. Rangmäßig gab es einige kleine Abweichungen und Technologie, Fortschritt, Jahreszahl ist ja auch wahrscheinlich ähnlich. Wenn es da unendlich Parallelerden und Welten theoretisch gibt, ist das schon ein richtig krasser Zufall. Also ein Sechser im Lotto ist, glaube ich, einfacher, als dass das so passiert.
Ja, es kommt ja, also wenn du wirklich ein Random dahinter hast, ja, aber vielleicht will man ja auch irgendwas Ähnliches haben.
Ja, glaube ich auch. Man will es so darstellen, ja.
Und nee, ich meine nicht nur vom Skript her, sondern auch von der Technologie her. Also was bringt dir was, eine nicht belebte, tote, zerstörte, gar nicht existierende Erde zu besuchen? Also.
Und dann noch hatte ich mich gefragt, ja, also warum geht Daniel unbedingt davon aus, dass in seiner Realität genau das Gleiche und genauso passieren wird hier mit diesem Angriff der Geult, warum der jetzt auch unmittelbar bevorsteht? Natürlich, das ist eine Theorie, aber das ist ja eigentlich nur eine Vermutung, ohne, nur weil das hier passiert, das weiß ich nicht, ist für mich jetzt nicht so wissenschaftlich belegt, dass das jetzt auch woanders so passiert. Ist nur eine vage Vermutung.
Ja, ist es.
Ja.
Also das kann er einfach nicht wissen.
Nee, aber ja gut, es liegt natürlich auch nahe, da die auch nicht so eine gute Beziehung zu den Goa'uld haben. Aber das ist jetzt schon, dass er jetzt schon sagt, okay, die planen das und so. Naja, wieder mal Kammerspiel ähnlich, aber dieses Mal auch ein bisschen mehr Action, etwas lebhafter. Ja, die Goa'uld, endlich tauchen die mal wieder auf. Die Erde wird existenziell bedroht und es gibt interessante Aufeinandertreffen hier bei den Charakteren, die leicht verändert sind. Und die Langford taucht ja auch mal wieder auf als alte Bekannte. Das war sehr lebendig gemacht. Vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, mehr so Goa'uld-Schiffe auch mal da von außen irgendwie, nicht nur so Schatten zu sehen, sage ich mal. Aber sollte wohl so auch bedrohlicher wirken. Interessanter Start hier vom Staffelfinale aus meiner Sicht. Deshalb Daumen leicht quer nach oben. Nicht ganz nach oben, aber leicht quer, hat mir so gefallen. Also guter Anfang, finde ich auch. Dann gucken wir ja mal, was wir als nächstes haben. Interessanterweise die Invasion Teil 2.
Wie heißt das denn auf Englisch?
Politics.
Ui.
Ich glaube, da kommt ein Mensch vor, der SG-1 und dem Stargate Center immer wieder mal Kopfzerbrechen bereiten wird. Ein Senator. Das wird auch spannend auf jeden Fall.
Der taucht ja dann noch ein paar Mal auf.
Genau. Ja, dann war's das soweit.
Ja.
Ja, ihr wisst ja Bescheid. Empfehlt uns sehr gerne weiter an Leute, die Sci-Fi und Stargate mögen. Ihr könnt uns hören über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, diesen Podcatcher, den ihr habt, wahrscheinlich auch. Facebook, Twitter, Instagram ist natürlich vorhanden und der Blog auch. Schickt wieder fleißig Kommentare. Habt noch einen schönen Tag.
Jo, da kommt da ja. Ach nee, das ist die Begrüßung.
Das war
der Vorgänger. Live long and prosper und
genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Bye, bye.
Ciao.